Bitteschön.
Bitteschön. Ich fange jetzt mal nicht an mit dem Witz oder mit der Frage, ob man jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen darf. Ne? Aber herzlich willkommen erstmal in die neue Staffel. Das Kerngeschäft ist wieder da. Und ich habe mal überlegt, irgendwie hatte ich bisher immer die Vorstellung, wenn wir so eine Folge starten, dann müssten wir irgendwie so 5 Minuten erstmal Smalltalk halten ohne unsere Gäste oder unseren Gast, in der Illusion, dass die Leute bei Spotify einfach komplett ignoriert hätten, was da steht, nämlich wer da schon da ist. Deswegen haue ich jetzt einfach mal direkt voraus. Wir haben heute die lieben Blackout Problems direkt zum Start der Staffel am Start. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hi.
Hey Leute, servus.
Wir sind Mario und Mo. Markus lässt grüßen, aber wir zwei werden heute unser Bestes geben, ihn zu vertreten.
Schön, dass ihr da seid. Direkt mal die erste freche Frage. Was macht ihr denn so im August eigentlich diesen Jahres?
Das ist eine interessante Frage, die habe ich dieses Jahr noch nicht gehört. Also ich habe gerade unseren Tourplan habe ich gerade nicht vor uns liegen, deswegen kann ich dir jetzt keine spezifische Konzertauskunft geben.
Wir spielen
Highfield.
Wir spielen Highfield Festival, ja.
Highfield Festival ist im August.
Ich dachte, ich hätte euch jetzt irgendwie als heimliche Adele-Fans entlarven können.
Du hast natürlich recht, ja logisch, wir sind natürlich bei Adele.
Sind wir einer von diesen 2,2 Millionen Menschen, die nach München pilgern?
Ja, wir haben hier lustigerweise, wir nehmen ja gerade aus München auf und hier sind die einzigen Adele-Europa-Konzerte dieses Jahr. Und
stimmt.
Da gibt's eine lustige Geschichte dazu, die ich weiß nicht, es ist sehr Gossip oder sehr wirklich Halbwissen und so, aber ich habe gehört, dass es anscheinend unser Bürgermeister hier, der Dieter Reiter, geleakt hat in der Pressekonferenz und dass er dort auch meines Erachtens nach sogar eine AC/DC World Tour geleakt hat, von der noch keiner was wusste. Und er hat es wohl in der Pressekonferenz so gesagt, ja, was dieses Jahr so in München passieren wird. Das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann sein, dass es falsch ist. An der Stelle dann, sorry, Dieter. Aber wenn es stimmt, dann, hey, Dieter, geile Aktion. Also starkes Ding auf jeden Fall. Das. Und schön, dass Adele kommt. Also wir freuen uns auch total. Sie wird ziemlich, ich gehe davon aus, dass sie auch mal hier im Proberaum vorbeikommen wird.
Ah ja. Schön.
Weil sie spielt so 2 Weekender, irgendwie so Freitag, Samstag und dann nochmal Freitag, Samstag. In der Zwischenzeit muss sie ja irgendwas machen.
Mhm. Ja.
Deswegen stehen unsere Türen ihr offen.
Ja, braucht auch einen Schlafplatz, ne? Klar. Also irgendwie muss Safe. Man ja auf der Couch crashen oder so, keine Ahnung.
Unsere Studio-Couch ist ihre Studio-Couch.
Sehr gut.
Wir nehmen ja heute jetzt an einem Mittwochabend auf und das heißt, unsere Folge wird in der Zukunft gesehen, in einer Woche dann erscheinen. Das Problem ist jetzt, irgendwas könnte bis dahin passieren, nämlich nicht nur, dass sie jetzt nicht nur 10 Konzerte, sondern plötzlich vielleicht 25 Konzerte spielen wird in München oder so. Aber ich fand die Nachricht auf jeden Fall schon so absurd irgendwie. Also das ist ja schon Las Vegas-like. Was geht in München? Ich meine, ihr seid halt vor Ort. Was geht da so ab, dass man da halt 10 Konzerte als Adele spielen kann?
Ach, sie spielt 10 Konzerte, wirklich?
10 Konzerte? Ja, es waren erst 4 angekündigt, aber insgesamt spielt sie 10 Stück.
Ach so,
nein,
okay, krass.
Wirklich? In
ja,
München?
Ja, ohne Scheiße.
10?
Ich dachte, bei 4 war ich eher so, okay, ja, 4-mal kann man schon, 4-mal kann man schon spielen, aber 10-mal, ich weiß auch nicht. Vielleicht will sie einfach ein bisschen Urlaub in Bayern machen, kann ja auch sein.
Aber es ist, also ich finde es nicht schlecht, dass sie das macht. Und wir wünschen ihr alles Liebe, alles Gute und viel Spaß.
Ja.
Wir freuen uns echt auf eine Einladung auch an der Stelle.
Ich glaube, 2 Wochen vorher ist auch Taylor Swift bei euch oder so. Also München jetzt im Sommer, Hotelpreise sind wahrscheinlich einfach, ich weiß nicht, wie die Hotelpreise sonst bei euch sind, aber die gen Himmel wahrscheinlich.
In München ist alles sehr angenehm. Mieten, Hotelpreise und Benzin. Es ist alles hier relativ günstig. Und auch die Taylor Swift Tickets. Also im Prinzip, das ist im Endeffekt ein bisschen auch gratis. Aber ja, ich auch für Taylor Swift, ich habe da mal kurz geguckt, so nach Tickets, weil ich würde es gerne sehen. Ich habe jetzt ihr letztes Album jetzt nicht so verfolgt, aber ich habe schon diese 2 Alben, die Aaron Dessner größtenteils produziert hat. Die fand ich großartig und ich würde mir das natürlich gerne mal angucken, aber das ist ja so brutal teuer. Ich glaube, ich habe da kein Ticket unter, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, als ich geguckt habe, gab es nichts mehr unter 250 Euro und dann kriegt man die auch gar nicht, weil man sich der da erst sich eine Goldcard von Eventim kaufen muss und sich das Logo auf den Arsch tätowieren muss, bis man überhaupt drankommt und den Stress will man sich dann auch nicht
250
geben.
Euro? Okay, ich bin das schon gewöhnt. Ich war letztes Jahr bei Blink und habe 230 Euro gezahlt. Also die 20 Euro mehr oder weniger, die würden mir jetzt bei der Taylor jetzt auch nicht
wehtun. Aber wo hast du gestanden bei Blink für 230 Euro? Das ist die Frage.
Direkt vor Tom DeLonge.
Ja, was? Und ich glaube, bei 250 Euro bei Taylor Swift sitzt du in der letzten Reihe oben am letzten Rang.
Ja, also Mo stand bei Blink praktisch noch vor dem Security, der die erste Reihe bewacht hat. Dort stand Mo, so für 230
mit Popcorn
Euro.
Popcorn in der Hand, hoffentlich.
Ja. Guckst quasi ganz nach oben, einfach straight up nach oben.
Er hat auch zwei, dreimal was Warmes zu essen serviert bekommen.
Und ich habe Tom was Warmes serviert.
Ja. Sharing is caring. War gut, oder? Also ich war leider... Ich bin zwar riesiger Fan, aber irgendwie habe ich es mir dann doch nicht gegönnt, habe aber nur Gutes gehört.
Es war brutal. Ich fand die Produktion war gut, der Sound war wirklich, ich habe Blink schon 6-mal gesehen und das war wirklich gerade das mein absolutes Konzerthighlight in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ich habe Mario angerufen, ich habe ihn beim Drum-Solo von Travis, habe ich ihn teilhaben lassen. Und ja, für mich war das so ein Highlight, ja, wirklich. Es war brutal und die 230 Euro, die taten weh, aber im Nachhinein war das ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Experience mal wieder.
Ich stand gerade in der Küche und habe so geputzt und war dann praktisch live dabei und habe mir die 230 Euro halt also praktisch gespart, aber im Endeffekt war es mindestens so viel wert, Mo da zu sehen mit dem Handy in der Hand auf dieser Show. Aber ja, hey, ich meine, es gibt Bands, die können so viel Geld für ihre Tickets verlangen. Wir haben uns lange darüber unterhalten, ob wir das auch machen sollen und haben uns jetzt dann doch dagegen entschieden. Ja. Unsere Tickets sind deutlich billiger, aber dafür nicht weniger wertvoll. Wenn wir auf Tour gehen, bald wieder.
Oh ja.
Dazu kommen wir mit Sicherheit auch später nochmal. Da könnt ihr auch nochmal weniger auf subtile Werbung gerne dafür machen. Ist ja auch ein nettes Package, was ihr da in nächster Zeit irgendwie zusammenbekommen habt, sage ich jetzt mal so.
In dem Teil vom Podcast werden wir euch alle Dates noch vorlesen und so, um da noch ganz subtil drauf hinzuweisen.
Die werden unten in der Banderole laufen die auch dann noch.
Ja, aber um es fair zu gestalten für den Markt der Konzerte, werden wir auch noch alle 10 Dates von Adele vorlesen.
Ja, finde ich gut.
Jungs, wie geht's euch denn so? Also die ersten 2 Monate der erste Monat des Jahres ist jetzt vorbei. Album steht aber an. Habt ihr irgendwie ein bisschen die Füße hochlegen können oder war da gar keine Zeit für da?
Ich habe nicht empfunden, im Zwischenjahr, zwischen Weihnachten und Silvester, da konnte man so ein bisschen die Füße hochlegen, ein bisschen Family machen, aber irgendwie ging das Jahr in der ersten Januarwoche bei uns schon wieder weiter. Füße hochlegen war nicht, wir haben viel Arbeit fürs Album noch so gemacht in den letzten Wochen, Monaten und sind gerade so im Endspurt. Und ja, wir haben a lot to do, a lot of work. Also wir sind Worker.
Absolut, richtig erkannt. Aber man muss auch dazu sagen, diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist so die einzige Zeit, wo wir so Blackout Problems technisch wirklich immer so als ungeschriebenes Gesetz eigentlich sagen, okay, da passiert bei uns nichts. So, das ist wirklich so die einzige Zeit. Also da hast du genau gerade den Punkt getroffen. Jetzt gerade sind wir kurz davor, alles fertigzustellen und unser Album kommt jetzt wirklich, also wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es nicht mehr weit und unser Album steht vor der Tür, was echt krass ist, weil wir daran so lange gearbeitet haben und wir freuen uns total. Also wir haben jetzt angefangen, die Songs auch zu proben und das macht richtig Spaß. Es ist richtig cool, neue Songs zu üben. Wir haben bei der letzten Probe irgendwie 10 neue Songs gespielt und es war so richtig, wow, wie geil das ist, dass man irgendwie jetzt ein neues Album hat, nachdem man so lange so dran getüftelt hat und jetzt kann man das auf die Bühne bringen und jetzt geht's eigentlich für unsere HörerInnen, geht's ja jetzt erst los, so dass wir das denen zeigen können und sagen können, schaut mal, das haben wir jetzt irgendwie 2,5 Jahre im stillen Kämmerlein gemacht.
Wir haben das letzte Mal ja miteinander gesprochen, das war beim Full Force. Ich habe mir die Folge vorhin nochmal angehört, also zumindest unseren gemeinsamen Part. Ich wusste auch jetzt nicht, was krasser klingt, irgendwie vor 33 Folgen oder vor 1,5 Jahren. Ich finde beides irgendwie charmant, aber da war die Welt irgendwie noch eine andere. Also da haben wir viel darüber gesprochen, dass wir gerade aus diesem Pandemie tief irgendwie rausgekommen sind, dass Logistik gerade wieder hochfährt, aber dass viele Zahnräder, ich glaube, das war sogar ein Zitat, so Zahnräder nicht ineinander gegriffen haben und so. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es euch jetzt aktuell geht, was sich so in der Zwischenzeit irgendwie getan hat. Aber wie so oft und auch natürlich in dieser Staffel, in diesem Jahr, wollen wir auch erstmal über ein bisschen andere Mucke reden. Und
Adele
zum
Beispiel. Jetzt sagt jeder schnell seinen Lieblingssong von Adele.
Oh Gott. Oh, Hello from the Other Side.
Ehrlich?
Ich kenne auch kaum anderes. Nee, war das nicht, gibt's nicht Rumor? Ist nicht Rumor auch von ihr? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht drin im Thema.
Ich würde Rolling in the Deep sagen als Klassiker.
Ach, aber da, also mein Song war jetzt irgendwie Basic anstatt deiner.
Ich finde Hello so cheesy, ne?
Ach. Nein.
Also bei mir bleibt's immer das Someone Like You. Das wird für mich immer im Herzen bleiben. Ja. Den habe ich in meiner Punkrock-Band First Class Ticket vor Jahren mal aufgenommen. Gibt's auch auf YouTube First Class Ticket. Kurze Werbeunterbrechung. Someone Like You mit einem Punkrock Evergreen von First Class Ticket. Genau, guter Song.
Ich schließe die Runde mit Turning Tables. Ihr drittes Lied auf ihrem Album 21. Erschienen 2011 mittlerweile.
Wow.
Ist das Album, wo auch das Someone Like You drauf war?
Selbstverständlich.
Ja, 2011.
Ist das ein Deep Cut jetzt oder ist das eine Single gewesen?
Entschuldigung. Was ist ein Deep Cut?
Naja, also ist das jetzt so, ist das jetzt ein Hit gewesen oder Deep Cut wäre jetzt mehr so, naja, ich habe hier mal so einen geheimen Song, den kennt halt nicht jeder, aber das ist
ja,
halt, den sollte man kennen.
Es ist so halb und halb. Also es ist im Vergleich zu den ganz großen Singles, wie zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade auf Spotify und kann es euch live sagen, also Rolling in the Deep oder Set Fire to the Rain, was auch ein unglaublicher Hit ist.
Set Fire to the Rain, oh mein Gott, den habe ich komplett vergessen. Ja, das ist der bei mir.
Der ist auch unfassbar.
Ding, der ist der Hammer.
Ich liebe es, Morecore Ghost Pop, während Blacker Problems zu Gast ist, finde ich richtig gut. aber nochmal hier kurz, um das in Zahlen auszudrücken, also leider im Vergleich zu Set Fire to the Rain und Rolling in the Deep, die jeweils knapp 1,5 Milliarden Mal gestreamt wurde Turning Tables nur 368 Millionen Mal gestreamt, also es ist schon ein Geheimtipp.
Okay.
Sagen wir mal.
Ein bisschen gefloppt, der Song.
Ein bisschen, ja.
Gefloppt.
Ein bisschen schwach auf der Brust, streamingmäßig und so, aber er ist auf jeden Fall super stark und liebe ich, ja.
Ich möchte da mal, wir machen, Lin, bitte verzeih's mir, wir machen die Folge jetzt einfach mal so ein bisschen chaotisch, ne? Aber weil ich das da jetzt schon so oft drüber gestolpert bin, ohne jetzt zu gucken, ne? Was meint ihr, wie viele monatliche HörerInnen haben die Arctic Monkeys?
Das ist bestimmt sowas abstrus Großes. Großes.
Ich hätte es 3 Millionen gesagt.
Ah, viel mehr eigentlich. Viel mehr wahrscheinlich. Sag's uns.
51,4 Millionen.
Ah, okay.
Das ist, das steht doch hier irgendwo. Platz 41 weltweit bei Spotify. Ach, krass. Jetzt, ne? Okay. Und der Top-Titel Do I Wanna Know hat einfach über 2 Milliarden Streams.
Ja, ist voll interessant. Es ist eine Band, die ist so completo grande an mir vorbeigegangen. Und da weiß ich wirklich, also ich weiß wirklich über die Arctic Monkeys wirklich eigentlich nichts.
Das ist halt, also, weißt du, ich habe das nämlich letztens auch gedacht. Dieser Song, Do I Wanna Know, also ich finde, das ist voller Hit, aber spiel dir mal irgendjemanden vor und frag mal, was für eine Band ist das? Das wird doch nie jemand sagen, ja klar, es ist Arctic Monkeys, weil der Song heißt so und so. Aber der ist halt, keine Ahnung, wie viele Songs haben denn bitte mehr als 1 Milliarde Streams? Wie viele Songs haben mehr als 2 Milliarden Streams? Bitte, vielleicht ist das einer der Top 10 meistgehörtesten Songs der Welt oder so. Ich finde das halt, naja. Ne?
Zahlen, Mike.
Ey, crazy.
Spannend.
Auch crazy. Und was ich eigentlich sagen wollte, es ist natürlich
Überleitung.
1,5 Monate vergangen seit unserer letzten Folge. Und natürlich ist die Welt, hat sich dann wieder auf den Kopf gedreht. Bring Me the Horizon haben zum Beispiel einen neuen Song rausgebracht. Seid ihr da in dem Game drin? Also seid ihr Fans, hört ihr die oder interessiert euch das eigentlich gar nicht?
Ich würde behaupten, dass wir schon Fans von Bring Me the Horizon sind, oder? Habe ich jetzt was vorweggenommen?
Nee, also ich würde es auch sagen und es ist eine Band, die ich wirklich faszinierend finde und auch schon lange verfolgt habe. Also ich war wirklich als ganz junger Schüler, war ich schon Bring Me the Horizon Fan und hatte so Tracks vom ersten Album als Klingelton damals. Geil. Auf so einem alten, klapprigen Nokia. Und ich weiß noch, ich habe eine super lustige Geschichte zu Bring Me the Horizon. Die waren damals, als sie es erst oder eine ihrer allerersten Touren haben, die mit Killswitch Engage und was war die zweite Vorband? Auf jeden Fall, sie waren der Opener. Und ich habe zu der Zeit in Österreich gelebt und bin mit ein paar Kumpels von mir, ich weiß selber nicht mehr ganz genau, es war, glaube ich, irgendein Geburtstag sogar. Wir waren wirklich so mega jung. Ich weiß auch nicht, warum es unsere Eltern auch erlaubt haben, aber wir sind kein Scheiß. Wir sind zu diesem Konzert gefahren. Das war so 3 Stunden entfernt mit dem Zug. Das war ausverkauft in Linz im Posthof. Und wir sind mit dem Plan dahin gefahren, dass wir zum Bahnhof gehen und kaufen uns einen Sack Kartoffeln und Tinte und basteln uns so Kartoffelstempel, so damit wir uns einen Stempel drauf machen können und ins Konzert gehen. Das war ungelogen unser Plan.
Krass.
Und wir sind da zum Bahnhof, haben uns halt diesen Sack Kartoffeln geholt, sind zum Linzer Posthof und direkt vor der Tür läuft der Bassist von Bring Me the Horizon uns entgegen. Und dann bin ich zu dem hin und habe gesagt so, hey man, we're from da-da-da, came here for 3 hours und so weiter. The show sold out, und er guckt mich nur so an und alles, was er sagt, war so, you wanna go on the guest list? Und wir so, yeah, would be great, und so, und er so, ja, cool, hat dann hat 5 Leute auf die Gästeliste geschrieben.
Wow, wie cool.
Wir waren super happy, sind ins Konzert rein, waren gefühlt wirklich die einzigen dort, super Emos, die nur wegen Bring Me the Horizon da waren. Alle anderen haben diese Band zu der Zeit gehasst,
ja,
so. Und die haben ja wirklich Hate da so abgekriegt und wir standen da mit diesen typischen Emo-Friesen halt und haben halt Bring Me the Horizon damals schon richtig abgefeiert. Und ich habe die dann nochmal auf derselben Tour gesehen in München, auch als Support von Killswitch. Und hab die dann halt so, das ist ja schon ewig her, hab die dann halt über die Jahre teilweise mal kurz verloren während der Suicide Season, aber dann so zu der Sepp-Eternal wieder richtig für mich entdeckt.
Ja. Mhm.
Dann wieder ein bisschen mehr verloren, ein bisschen mehr entdeckt und so, aber ich fand so diese Phase jetzt gerade mit diese ganzen Alben, die sie mit Jordan Fish auch gemacht haben, brutal geil und beeindruckend. Das ist jetzt nicht was ich jeden Tag höre oder so, aber ich finde die wirklich beeindruckend, ja, was sie für eine Reise gemacht haben und wie sich auch Olly Sykes als Sänger entwickelt hat. Das finde ich sehr inspirierend.
Ja, ja. Ich glaube, die Tour war 2007, ich habe es gerade mal rausgesucht, mit Bring Me the Horizon, The Haunted und Killswitch Engage.
Da war ich ein kleiner Stöpsel.
Eine ähnliche Geschichte hast du uns bei Full Force auch mit Alexis on Fire erzählt.
Fragst du,
da hast du nämlich schon, da hast du nämlich auch schon gesagt, so, da gab's noch mehr Geschichten. Und da hatte ich nämlich dann vorhin, als ich die Folge nochmal gehört habe, überlegt so, okay, wie kriege ich das jetzt eingebaut? Aber schön, dass es von dir aus.
Habe ich damals die Geschichte erzählt, wie wir aufs Alexis on Fire Konzert gefahren sind, das auch ausverkauft war?
Dass du den Bassisten von Rise Against mit Kabel in der Hand irgendwie getroffen hast und dass du ihn halt auch irgendwie drauf angesprochen hättest.
Ja, das ist auch lustig, ne, weil Rise Against damals die Hauptband war, auch, aber müsst ihr euch auch vorstellen, vor 500 Leuten damals, und ich kannte den nicht und hab den auf Deutsch angeredet, und selbiges auch jetzt bei Killswitch, also wir kannten auch Killswitch eigentlich nicht, und der Schlagzeuger, meine ich, ist es, der hat so einen langen roten Bart, und ich hab die Story bei uns schon mal erzählt, wie dann einer von uns, also wir waren ja wirklich so kleine Kids und hatten so vor nix Angst und waren gleichzeitig aber auch so frech, so, also eigentlich hätte man uns einsperren müssen. Einer von unserer Gruppe stand nach dem Konzert, standen wir so draußen, da war der Schlagzeuger von Killswitch, stand da mit seinem langen Bart, und er ist halt einfach auf ihn zugegangen, hat sich so vor ihn gestellt und hat ihm so am Bart gekraut und hat so gesagt,
Nein!
Ja, und ich meine, es ist sowas, das würde einem doch nicht einfallen, das zu tun, aber wir waren halt so jung, so kleine Stöpsel, die halt einfach, aber auch voll auf diese harte Mucke abgefahren sind. Und auch damals bei Rise Against waren wir wegen der Vorband da, also so, Emo-Kids, die halt wegen den Vorbands irgendwo hingefahren sind, wo es ausverkauft war.
Es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine fremde Person dein Bart anfassen will.
Ja,
also, das ist richtig assi. Das ist richtig assi.
Ja, also liebe Grüße an den Dave, der das damals gemacht hat. Ich habe das immer noch im Gedächtnis, und es war safe unangenehm. Also der Typ hat schon gelacht und so, aber ich, alles in allem, ich weiß auch nicht. Ja.
Also man kann den Leuten ja immer nur vom Kopf gucken, gerade bei so Musikern, gerade wenn es so ein bisschen um jemanden geht, der auch in der Öffentlichkeit steht. Aber ich glaube, der Justin Foley heißt der. Ich bin ein riesen Fan von denen auch noch, schon seit Jahren. Ich glaube, der ist ein entspannter Kerl. Der ist ein sehr entspannter Kerl. Der wirkt auch immer so. Die Behind-the-Scenes zeigen ihn jetzt nicht als einen tierischen Choleriker, sondern eigentlich jemand, der immer zumindest einen guten Lacher drauf hat.
Hey, wenn so 12-, 13-Jährige sowas machen, ich meine, was willst du da? Absolut. Ne, ist halt auch irgendwie witzig und süß, wenn so kleine Kids aus Konzerte kommen, ne? Aber ja.
Ich glaube, der hat viel Wilderes erlebt als so ein Stöpsel, der ihn an den Bart packt oder sowas in der Zeit.
Safe. Also wenn du ihn mal triffst, vielleicht.
Ich frage ihn mal. Genau.
Grüße von den Blackout Problems.
Ja, genau.
Jetzt, wo du das auch gerade sagtest, Jordan Fish ist auch nicht mehr dabei. Das ist ja auch noch passiert.
Das ist so wild. Also ich bin so ein. Manchmal verirre ich mich auf Reddit zum Beispiel.
Und das ist immer gut und schwierig gleichzeitig.
Da bin ich das erste Mal darüber gestoßen, über hey, warum ist Jordan Fish gerade auf keinem Foto mehr der Band? Warum? Und irgendwie Jordan hat allen entfolgt oder war es sogar Jordans Freundin oder Partnerin, die allen entfolgt ist und dann Gerüchte, Küche. Und das ging so ein paar Wochen und ich habe das dann kurz bei den Jungs gedroppt und ein paar Tage später war es dann mehr oder weniger, hat er das erste Statement gemacht oder war es die Band? Die Band hat ein Statement gemacht, oder? Wie auch immer. Es ist sehr schade, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht für die Band, als auch für Jordan Fish. Ich folge ihm auf Instagram, habe gesehen, dass er jetzt in L.A. Songwriting macht mit anderen. Er ist wahnsinnig talentiert, wahnsinnig begabt und hat Bring Me the Horizon wirklich nochmal so einen Step weitergebracht, würde ich behaupten, dass er ganz viel auf seine Kappe geht. Ja. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Bestimmt geht's bei beiden weiter, bei beiden Parteien, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, es ist schade. Der war schon wirklich ein sehr wichtiger Part in den letzten Jahren für die Band.
Ich glaube, der kann sich auch jetzt die Jobs aussuchen. Also bis zu einem gewissen Level, mit dem Resümee, was er jetzt auch einfach hat durch Bring Me the Horizon, kann er sich jetzt aussuchen, für wen er arbeitet, zumindest in dem Bereich.
Aber das hast du ja auch irgendwie, also korrigiert mich gerne, aber ich habe das Gefühl, das hast du nicht so oft, dass du jetzt in einer Band, sage ich mal, jemanden hast außerhalb des Sängers, der so an Prominenz irgendwie, so eine Prominenz besitzt. Wenn wir jetzt nicht gerade über Slipknot reden, die alle davon leben, dass sie halt irgendwie Masken tragen und so ihre Figuren halt sind. Aber ich habe das Gefühl, so das hat nochmal eine ganz andere Qualität bei denen jetzt gehabt einfach. Und dass Leute wirklich richtig ausgeflippt sind, dass halt in Anführungsstrichen halt irgendwie der Mensch am Keyboard, der ein bisschen mitsingt, vordergründig natürlich, dann halt nicht mehr dabei ist. Ne?
Ja, wir wünschen ihm alles Gute an der Stelle.
Und wenn er Lust hat, kann er auch mal auf unserer Couch knacken. Sagen, also er kann mit Taylor und Adele gern vorbeikommen. Wir machen Platz im Proberaum und jeder hat noch bestimmt eine Club-Couch übrig.
Wir sind hier offen. Wir haben offene Arme und offene Herzen. Ja. Und er hat uns viele schöne Stunden mit seiner Musik bereitet. Ja. Also können wir ihm nur was zurückgeben.
Könnt ihr da nicht irgendwie die Connection über die Shikari-Jungs irgendwie nutzen? Die haben doch bestimmt auch eine kurze Leitung dahin, oder?
Auf so eng sind wir jetzt noch nicht. Aber
warten wir mal ab, was die Tour bringt.
Ja,
gucken wir mal. Schauen wir mal.
Der Song Kool Aid. Also ich fand den tatsächlich cool. Lin, was sagst du denn? Es ist auch wieder eine Ecke härter gewesen, ne?
Ja, also
es gibt ein Solo.
Es ist ein cooler Song, es gibt ein Solo, der erste ist ein bisschen härter, aber irgendwie
bist kein irgendwie Fan.
Er hat mich nicht vom Hocker gehauen, sagen wir mal so viel. Ich finde ihn nicht scheiße, aber er ist halt auch jetzt nicht so, dass die Offenbarung, die ich manchmal so von Bring Me The Horizon Songs schon mal hatte. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Mir geht's ähnlich. Ich finde den Song super geil, super Banger, klingt wahnsinnig cool. Aber ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mir vorhin nochmal angehört und mir bleibt da gerade nicht im Kopf. Und ich glaube, das ist nicht so das gute Zeichen. Aber es ist ein wahnsinnig guter Song, super produziert. Und ja, Songs wie zum Beispiel Parasite Eve ist mir vor 3 Jahren nach dem ersten Mal hören nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Ja.
So, das ist, finde ich, ein guter Vergleich. So, Parasite Eve, wahnsinniger Banger.
Ja, bei mir ist so ein Kingslayer-Moment, der fehlt mir so. Das war so ein Ding, wow, Junge, krass, was geht? Das war so ein Moment, ja.
Hast du ihn gehört, Mario?
Ja, ich habe ihn mal gehört, aber ich kann jetzt irgendwie nicht wirklich was dazu sagen. Also ich bin immer, wenn ich so Songs von denen höre, ich mag das auch sehr. Dan Lancaster mischt das Zeug ja, der ist auch wirklich so ein so eine Koryphäe, sein Sound ist wirklich unfassbar. Ich finde das super krass, aber ich weiß nicht, mir geht's da, brauche da manchmal ein bisschen länger, bis ich da wirklich so richtig hintersteige. Und ich finde es beeindruckend auch, die Songstrukturen von Bring Me The Horizon sind teilweise sehr untypisch. Trotzdem haben die immer so eine Poppiness in sich. Und sie schaffen es aber, Parasite Eve ist eigentlich ein super Beispiel, ne, wie viel da passiert in diesem Track und so. Ja. Und es ist trotzdem sowas, was hängen bleibt. Und das finde ich schön und beeindruckend, weil es uns als Hörer auch einfach fordert. Ne? Wir müssen da erstmal was runterschlucken und wir müssen das auch ein paar Mal hören. Und das mag ich an der Band, dass sie nicht den einfachsten Weg gehen und jetzt sagen, okay, wir ballern jetzt hier irgendwie, wir sind poppiger geworden, aber wir hauen jetzt hier keine Pop-Tracks, die man einmal hört und dann verstanden hat, à la, ist ein Vorurteil, aber so 2 Minuten TikTok-Tracks, so, ne? Ja. Die dafür gemacht sind, dass sie so möglichst schnell dir reingehen, so. Deswegen finde ich bei Bring Me The Horizon immer gut, aber eine fundierte Meinung zu Kool-Aid habe ich nicht.
Okay.
Noch
nicht. Was sagen wir denn zu Bad Omens und Poppy? Lin, du warst ja auch auf dem Konzert in Köln. Hast dir das Ganze ja auch vor Ort geben können.
Ich habe mich sehr alt gefühlt. Das mal so vorne weg, weil einfach die Zielgruppe mittlerweile super, super jung ist. Nein, das ist aber auch immer, das geht immer so dahergeredet. War cool. Super krasse Produktion, hat mir alles wahnsinnig gefallen. Ich habe den Song dann auch live nochmal gehört. Kommt live ein bisschen besser, finde ich.
Okay.
Also ich weiß nicht, weil aber auch der Sänger, der Noah, so ein bisschen auch mitmacht live. Das fehlt ja bei der Aufnahme sehr. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, als abseits von dem Song, ich verstehe Poppy halt nicht. Das ist mir irgendwie. Da fehlt mir so ein bisschen roter Faden manchmal bei ihr. Und das haben sie dann bei dem Song mit Bad Omens aber irgendwie ganz gut hinbekommen, dass das so da halt passiert.
Im Endeffekt, ja. Für euch Jungs, irgendwie Bad Omens eine Band, die ihr auch verfolgt, oder?
Da bin ich völlig raus.
Krass.
Ja, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich habe mir vorhin den Song angehört, der wahnsinniges Brett ist und krass produziert und es klingt wahnsinnig cool, aber ich bin bei der Band überhaupt nicht drin, kann ich nichts zu sagen.
Also kennst du auch keine anderen Songs von denen?
Nee.
Das ist witzig, weil das ist ja total untypisch, weil bei diesem Song halt einfach der Sänger nicht dabei ist. Es ist ja einfach, also die Kollabo mit Poppy, ich würde jetzt nicht sagen Feature, weil dafür ist es halt, also sie ist ja quasi die Main, sie gibt ihre Main Vocals her, so, weil Noah fehlt halt. Es ist halt gerade aktuell so die angesagteste Band, vielleicht mit Sleep Token und Bring the Horizon so. Aber das Internet ist halt mal kurz so kollabiert, weil halt ein neuer Song rausgekommen ist, ohne halt den Posterboy, wenn man so will.
Ah, okay. Und Poppy singt da den ganzen Song, habe ich das richtig?
Ja.
Ah, okay.
Sie ist aber Solokünstlerin.
Ja, genau. Die habe ich ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren und finde da einige Songs ziemlich cool. Und Frage, wie haben denn dann die Fans reagiert? Also gab's einen Shitstorm oder gab's einen
ungefähr so wie bei Jordan. Oh Gott, was, wo ist er denn jetzt hin? Warum ist er nicht dabei? Und so.
Ja, krass. Und wisst ihr, warum der Sänger Noah dann nicht dabei ist? Oder warum der gar nicht drauf singt?
Keine Zeit gehabt.
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Ey, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, also das wird ja mit Sicherheit auch Teil einer größeren Geschichte sein. Ich weiß es, also wird wahrscheinlich auch Teil eines Albums sein oder so, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber den genauen Grund, weiß ich nicht, vielleicht wollten sie einfach auch die Leute ein bisschen ärgern oder so. Oder vielleicht auch mit dieser Geschichte spielen, dass halt, das ist ja sowieso auch gerade eine krasse Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Sleep Token halt auch mitbekommen habt, wo das ja irgendwie, Lin, du steckst da ja, glaube ich, noch tiefer drin, wo das ein bisschen sehr übergriffig geworden ist. Ich weiß gar nicht, was da jetzt genau passiert ist.
So Sachen wie, dass die Leute, weil Sleep Token ist ja komplett maskiert und komplett anonym und die Leute, die Fans haben, Reddit hat dann so lange nachgeforscht, bis sie rausgefunden haben, wer diese Personen sind. Es ist mittlerweile wieder ein Gerücht und es wurde nicht belegt, aber es gab das Gerücht, dass irgendwie die Geburtsurkunden der Mitglieder rausgefunden worden sind, wie auch immer man an Geburtsurkunden kommt, aber anscheinend ist es in UK einfacher als in Deutschland. Und es hat halt total abstruse Züge genommen. Es ist halt wirklich so ein komisches Following. Man kann das so ein bisschen wie mit dieser K-Pop-Ecke auch vergleichen. Ja, die Leute, die haben so ein richtiges parasoziales Verhalten an den Tag und ja, so lustigerweise, dass man bei Sleep Token immer mit Worship irgendwann mal um die Ecke kam, aber bei denen ist das wirklich so das Gefühl, also bei Sleep Token, bei Bad Omens, dass die Leute wirklich so den hinterher huldigen und jede kleinste Veränderung, Bewegung und Ablauf, der da sich einfach anders ist, sofort irgendwie interpretiert werden muss.
Für ja, den Wahnsinn.
Leuten. Spannend, ja.
Also es ist halt, schon, also so ja. Wie ich das sehe, ich finde das super toxisch einfach, was da gerade passiert so. Und ich würde, also weiß ich, ob ihr zufällig diese Michael Jordan-Doku auf Netflix gesehen habt.
Nee.
Okay, weil da, also muss man nicht mal Basketball-Fan für sein, aber ist auch super spannend, dass halt sogar in den 90er Jahren er so im Hotelzimmer einfach sitzt und da so seinen Safe Space hatte, weil er ja da auch schon einfach nicht nur Sport, sondern auch Pop-Sensation und ne, also und dass der halt auch da schon ohne das Internet und ohne Social Media und so da schon völlig drüber war, so, also komplett überfordert mit allem, was da passiert ist, weil die Leute halt draußen standen und ihn halt komplett belagert haben. Wie krass muss das sein, wenn du im Zweifel das hast, auf den Konzerten und so, vor den Konzerten, nach den Konzerten, plus halt eigentlich im Internet, so. Ist es reine Spekulation und Interpretation, aber vielleicht ist es auch das so ein bisschen zu zeigen, okay, die Band ist halt auch mehr als nur der Sänger, so, ne?
Mhm. Und es sind auch nur Menschen, ne? Leute,
ja, eben,
die kommen
das,
da runter. Ja, das sind alles nur ein paar Dudes. Vermutlich sind es Männer, oder?
Ich weiß nicht.
Vier Personen oder na, sind einfach nur Leute, die Mucke machen. Klar, sie machen ein Geheimnis drum, wer sie sind, aber lasst es doch einfach ein Geheimnis sein.
Ja.
So, na, solange nicht Justin Zane unter der Maske klebt, ist doch alles gut. So gefühlt, ne? Crazy.
Ja.
Ja, ich finde es spannend. Ich kenne Bad Omens gar nicht und ich kenne Poppy gar nicht. Ich finde aber die Idee total interessant, jetzt da so sozusagen, dass sie den Song singt. Und ich höre mir das auf jeden Fall nochmal an. Ich habe kurz so reingeskippt und dachte mir auch so, boah, krasser Sound. Und ich habe den Namen auch schon oft gehört, aber ihr kennt das bestimmt auch. Manchmal gibt es so Namen und Bands, die liest man immer wieder, aber man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was die machen. Beispiel Arctic Monkeys, so kein Plan. Und dafür kann man sich aber stundenlang über irgendwelche anderen Acts unterhalten, wo man sich wirklich ins Detail damit viel beschäftigen kann. Und ich glaube, Menschen mögen das. Die mögen Sensationen, die mögen auch einfach sich da so einen Personenkult zu geben und da reinzugehen und rauszufinden, wer ist Sleep Token. Sleep Token sind bestimmt gerade deswegen auch so super spannend. Ne? Ein deutsches Beispiel dazu, früher Sido oder Crow, wo man nicht wusste genau, wer steckt da jetzt hinter der Maske. Das hat das Ganze ja auch super spannend gemacht, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch damals ging, als Sido seine Maske runtergezogen hat, aber es war sehr entzaubernd.
Voll.
So, es war auf einmal so, ah, okay, da ist jetzt, okay, so ein, ich weiß nicht, Paul heißt er, ne? Also da steht jetzt halt der Paul. Aber von Crow weiß ja immer noch niemand so wirklich, wie er aussieht. Der hält es ja immer noch so geheim und das macht ihn, glaube ich, immer noch spannend. Und, ihr merkt, ich ziehe immer wieder gerne in die Popwelt ab.
Finde ich super. Ich finde das, weil am Ende des Tages, das sind ja alles Mechanismen, die sind ja nicht exklusiv in der Rock- und Metal-Welt, sondern das ist ja etwas, was halt auch woanders funktioniert so. Und das am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch Marketing.
Ja, absolut. Und es ist spannend, aber wir wissen ja alle nicht, wie das ist, wenn man so Megastar ist. Und das ist safe nicht nur angenehm. So, also von allem, was man so darüber liest und erfährt und so, gibt es bestimmt auch angenehmere Momente. So.
Absolut, absolut.
Ich glaube, es gibt nichts Nervigeres, als in seiner Freizeit belästigt zu werden.
Ja.
Also wirklich mal.
Ja.
Also ich glaube, die haben es muss vielleicht eine kleine Mini-Hölle sein.
Aber das ist gerade das Spannende an so Acts, dann die Masken tragen, dass die sich eben dem Ganzen eigentlich total entziehen und dann aber rausgehen können und shoppen gehen können, so, und im Supermarkt jetzt nicht angequatscht werden, weil halt einfach niemand weiß, wie sie aussehen. So, das hat auf jeden Fall was. Und,
auf jeden Fall.
Ist spannend. Also, wir haben ja die Liste bekommen von den neuen Releases, über die gesprochen werden soll. Und der dritte Release ist zum Beispiel so eine Band, die kann jetzt schwierig in den Supermarkt einkaufen gehen, weil die weiß wirklich jeder, wie sie aussehen, egal ob Drummer, Bassist oder Gitarrist.
Denn es handelt sich um
Green Day.
Ey!
Wir sind hier ein gutes und starkes Team.
Sehr gut.
Ja.
Platte gehört?
Nee.
Nee, ich habe die Platte nicht gehört. Ich habe gehört, gesehen, dass sie veröffentlicht wurde. Ich habe gesehen, dass sie in einer New Yorker U-Bahn-Station ein Konzert gespielt haben. Das fand ich sehr sympathisch. Ich glaube mit Jimmy Kimmel oder
an den Tambourins daneben. Der stand bei.
Ja, hey. Genau. Der hat die ganze Zeit Tambourine mitgesungen. Ja, es war genau. Ich glaube, ich bin über TikTok darüber gestoßen. Aber ja, ich habe es nicht gehört. Ich find's toll, dass die Band immer noch gibt. Ich finde, ich weiß nicht, wie die Qualität der Songs ist. Vielleicht könnt ihr uns darüber jetzt mehr sagen. Mich hat leider hat mich Green Day über die letzten Jahre so ein bisschen verloren. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob das dieses Uno Dos Stress Album war, was mich nicht so abgeholt hat, oder es liegt einfach dran, dass ich einfach nicht jeden neuen Release direkt hören muss, sondern ich ziehe mir auch irgendwelche Alben rein, die schon länger raus sind, halt Wochen später, so. So, ich bin da meistens nicht up to date. So.
Ich habe also von Green Day, das war früher natürlich schon vor der American Idiot schon so eine Band, die man so als irgendwie, an der man, wenn man sich für Rockmusik interessiert hat, schon sehr, sehr früh, also ich habe schon echt früh angefangen eigentlich mit so Rockmusik zu hören und die mir schon Begriff war, und American Idiot war damals schon wirklich so ein Eye-Opener und wow, krasser Moment, krasse Platte, und das kann halt immer wieder passieren, ne, so eine Band gibt's ja schon, die gibt's ja bestimmt schon seit 35 Jahren oder so, oder? Und die können halt in 5 Jahren noch wahrscheinlich ein Album rausbringen, was uns dann alle wieder total begeistert. Und das ist wie bei Blink auch, ne? Also die haben mich auch eine Phase lang total verloren. Und jetzt bei dem neuen Album war ich wieder super interessiert daran, das zu hören und zu wissen, wie klingt es und was erzählen die da und so musikalisch. Und genau, ich bin leider nicht dazu gekommen. Wir haben die Liste gestern bekommen, über was wir heute sprechen. Deswegen habe ich es nicht geschafft, durchzuhören. Ich hätte es mir auf jeden Fall mal gegeben, weil ich auch schon lange, lange, lange kein neues Green Day Album mehr gehört habe. Ich habe damals, ich weiß nicht mehr, wie die Platte hieß, ich glaube irgendwas mit 21st Century oder so, mit diesem Do You Know the Enemy? Da war es bei mir irgendwie vorbei.
Ja.
Keine Ahnung, würde ich auf jeden Fall im Supermarkt erkennen.
Das auf jeden Fall, ne? Mich wundert das gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich kenne irgendwie auch keinen, der aktiver Green Day Fan so ist. Also wirklich so jemand, der sagt so, ja krass, ich hole mir irgendwie auch jetzt die Platte so. Ich meine, die war in Deutschland auf 2 und UK, glaube ich, auf 1. Selbst in den Staaten war sie in den allgemeinen Albumcharts irgendwie auch nicht mehr auf 1. Streaming-technisch auch irgendwie nicht so krass, der Brüller, finde ich. Und also man merkt schon, mein Eindruck, dass das eine Band ist, wie so viele natürlich, die dann von ihren 1, 2, 3 Überhit-Alben dann halt krass leben oder halt so diesen Namen einfach beibehalten. Und alles, was danach kam, konnte eigentlich nur enttäuschen. Also American Idiot ist ja, ich glaube, da kann man nicht übertreiben, eines der wichtigsten Punk-Alben überhaupt wahrscheinlich, weil es halt auch so Mainstream-technisch eingeschlagen ist, dass da einfach super viele Leute dass das einfach mitbekommen haben, da mit Sicherheit auch von beeinflusst wurden. Ich hatte allerdings, hätte ich jetzt mich auch nicht gewundert, wenn ihr gesagt hättet, ja krass, ja klar, Rock am Ring spielt ihr ja übrigens auch und die ja auch. Und da machen die ja hier Dookie und American Idiot Anniversary-Ding. Ich habe auch gerade noch mal kurz gelookt, ihr spielt leider nicht am selben Tag.
Ich glaube, wir spielen am selben Tag wie Parkway Drive.
Genau, und Kraftklub und Måneskin.
Måneskin. Witzig.
Guck mal, ich bin besser informiert als ihr.
Ja, und ich weiß, dass Polyphia ja noch am selben Tag
spielen wie wir. Auch richtig gut.
Mega gut.
Ich sehr Bock drauf, ja.
Ansonsten wird dann das Wissen bei mir dünn. Aber hey, wir spielen da. Ich meine, unsere Freude ist so groß, da vergisst man auch mal aufs Line-Up nach oben zu schielen.
Ganz kurz, Polyphia, spielt da Tim Henson?
Ja.
Aha, okay.
Das sind diese Magier an den Gitarren.
Wahnsinn. Ja, ich hab in Polyphia schon ein paar Mal reingehört. Finde ich wahnsinnig krass. Es begeistert mich, was die mit ihren Gitarren machen und wie die Gitarren klingen. Und ich bin großer Sound von Tim Henson, es gibt so ein Gitar-Soundpack, das heißt, das hat Neural DSP, vertreibt es, und da gibt es so ein Signature Tim Henson Amp, und den spiele ich sehr gerne und nehme auch sehr viel damit auf. Hammer. Voll geil.
Ja, ja, übel.
Tim Henson ist so ein bisschen mein Man-Crush.
Kann ich dir überhaupt nicht verüben. Das ist, nee. Der Mann ist, sieht aus wie gemeißelt.
Ja, ja, das ist krass, oder?
Ein unglaublich hübscher Mann. Was muss man
mal so sagen? Ja, also.
Ja.
Stark. Also, stark. Von Billy Joe Armstrong zu Tim Henson. Ab geht's zu den Grammys.
Ab geht's zu den Grammys.
Ich gebe euch jetzt mal gekonnt aus der, gekonnt hier aus der Presseschule mal eine Überleitung. Und zwar, ihr habt gerade davon erzählt, dass, Jimmy Kimmel mit Green Day am Tambourin hier in der U-Bahn in New York gespielt hat. Das hat er nicht das erste Mal gemacht mit der Band, sondern das hat er vorher schon mal gemacht, und zwar mit Miley Cyrus. Da gibt's ein Video auf YouTube, das kann ich euch allen mal sehr empfehlen. Das ist total lustig, die gehen mit so Perücken und Cowboy-Hüten und so weiter, gehen die halt so in die U-Bahn und fangen dann an zu spielen, und Miley fängt an zu singen und er singt auch ein bisschen und spielt Tambourin. Und aber sie sind verkleidet, man weiß halt wirklich nicht, wer da drunter steckt, und es sammeln sich immer mehr Leute und gucken denen zu, und irgendwann ziehen sie dann halt die Perücken runter und singen einen Song, und das ist so ein geiler Moment, so ein U-Bahn-Moment, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Ding. Und warum ich die Überleitung genau gemacht habe, war, weil Miley Cyrus einen Grammy gewonnen hat.
Ganz genau.
Stark.
Ich liebe diese Frau, die ist der Hammer.
In welcher Kategorie?
Beste Pop-Performance, glaube ich, war das. Und ich glaube sogar noch
für Flowers.
Bester Song oder so. Sowas, ja.
Also einen hat sie, ich meine, es wäre einer gewesen auf jeden Fall. Den hat sie für Flowers bekommen. Ob den zweiten hat, weiß ich nicht. Aber ey, guckt euch mal die live, also die hat den Song auch dann live performt. Das ist, da hast du so einen Moment, da hast du wieder so eine Ikone vor dir und du bist so ein bisschen in Schockstarre, weil der Moment so extrem ist, so, ne? Das finde ich so klasse. Ich höre die super gerne, schon seit Jahren jetzt tatsächlich. Also, seit Jahren würde jetzt klingen, ich hätte sie mit Hannah Montana schon gehört. Das ist eher falsch. So sehe ich auch nicht aus. Aber das letzte Album hat mich wirklich, also das Midnight Sky, glaube ich, das war der Hammer. Das habe ich wirklich gerne gehört. Ein paar Mal rauf und runter. Wirklich ein sehr geiles Album.
Ja, super lustig auf jeden Fall. Also ich habe Hannah Montana jetzt auch, also ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, wirklich gefühlt nichts über Miley Cyrus. Aber ich habe letztes Jahr ihr Album auf Platte geschenkt bekommen. Und ich liebe es. Also Endless Summer Vacation, das aktuelle Album. Und der zweite Track auf dem Album heißt Jaded und ist einer meiner Lieblingstracks die ich so letztes Jahr für mich entdeckt habe. Und ey, das ist top. Ich finde den viel besser als Flowers auch, obwohl der auch ist auch ein Top-Track, aber bei dem hat es jetzt bei mir jetzt nicht irgendwie so, boah, krass, was ist das für ein Track, weil der war ja so, ging ja so super viral, habe ich irgendwie so mitgekriegt, aber der, genau, Jaded, super, Tipp von mir, YouTube, die Backyard Session, wo sie Jaded live spielt, das ist eine super Performance, ist super geil gesungen und macht super Bock, ihr und ihrer Band dazu zu gucken, wie sie da diesen Song spielt, und irgendwie interessante Künstlerin, so, weil, also wie gesagt, ich kenne diese Vorgeschichte mit Hannah Montana oder was sie eigentlich gemacht hat, warum man sie eigentlich kennt, weiß ich jetzt nicht so wirklich, aber vielleicht gerade deswegen konnte ich mir so dieses Album so ganz frei anhören und hab da voll den Zugang dazu gefunden, weil mir irgendwie die Songs gefallen haben, so. Also ist ja lustig, nächster Pop-Act, über den wir hier reden.
Aber ey, ohne Witz, auch sehr spannend, weil das war eine Künstlerin, wo ich lange gedacht habe, oh fuck, da irgendwie, das entwickelt sich gerade in eine ganz seltsame Richtung. So ein bisschen, also sie hatte halt einen Skandal nach dem anderen eine Zeit lang, wo ich dann dachte so, boah, irgendwie wirkt das so ein bisschen Britney Spears-mäßig, wo man halt auch so diesen Abstieg irgendwie, da ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kontext, aber das konnte man leider auch irgendwie so ganz komisch mitverfolgen, auch zu Zeiten von Wrecking Ball und so, wo sie sich halt sehr seltsam inszeniert hat, dass sie jetzt auf einmal so einen krassen Turnaround gemacht hat und jetzt so voll gefeiert wird, so ähnlich wie Taylor Swift vielleicht, wobei die natürlich nochmal ganz woanders schwebt, aber ich glaube, man muss sich nicht schämen, und das haben wir auch schon in diesem Podcast mehrfach gesagt, wenn man eine Künstlerin wie Miley Cyrus gut findet.
Absolut nicht, absolut.
Nee, man muss sich für sowas überhaupt nicht schämen. Das ist so totaler Quatsch. Auch, also ich habe noch ganz kurz dieser ganze Abstieg und Verfall und dieses ganze, keine Ahnung, das habe ich alles nicht mitgekriegt und habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Aber man muss sich überhaupt nicht schämen, wenn man irgendeine Art von Mucke geil findet, die jetzt vielleicht in irgendeiner bestimmten Szene eher in Verruf ist oder die jetzt da nicht so an. Das ist wirklich, heutzutage spielt es einfach keine große Rolle mehr. Ich denke, wir sind alle aufgewachsen in einer Zeit, wo das noch wichtig war, so was für Bandshirts trägst du und was repräsentiert es. Und für mich ist es immer noch auch schon noch so ein Ding, wenn ich bestimmte Bandshirts zum Beispiel in so Discount, so H&M-Läden und so weiter sehe, dass sich mir der Magen umdreht und ich mir denke, oh, schade, warum gibt's das jetzt hier so? Ihr steht doch für was. Aber rein musikalisch ist es so, dass ich finde, man sollte da nicht so sehr die Scheuklappen aufsetzen und sich einfach sagen, hey, wenn mich was catcht, und dann ist es einfach egal, ob das Rock, ob das Hip-Hop, ob das Techno, ob das Pop ist, es ist einfach egal, wenn es mich catcht und in mir was auslöst, dann hey, lass es zu und dann schäm dich nicht dafür, weil das dieses Schubladendenken und so weiter, das führt nirgendwo hin. Das ist auch nicht inspirierend irgendwie. Es ist doch geil, wenn einem jemand was zeigt, mit dem man überhaupt nicht rechnet und man dann so weggeblasen ist und sich denkt, hey, das ist ja mega geil, das macht was mit mir. So, dafür ist Musik doch da, dass man was fühlt und irgendwie, dass einem das was gibt und was da am Ende für ein Label draufsteht oder so, ist doch komplett Latte.
Ja, absolut. Voll.
Ist am Ende des Tages ja auch der Grund, warum sich Musik eher so weiterentwickelt, weil Leute sich immer wieder neu inspirieren lassen. Also wenn Bring Me The Horizon heute immer noch Deathcore machen würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie Headliner auf diversen Festivals spielen. So, also könnte ich mir nicht vorstellen. Also auch, ne, was das mit den Genres eigentlich macht, so wie sehr das verschwimmt. Deswegen kann ich dir da auf jeden Fall nur beipflichten. Du bist jetzt gerade so krass im Grammy-Game. Bist du da so drin? Hast du das aktiv verfolgt oder?
Ich war eingeladen, aber ich hatte Schach und deswegen konnte ich da nicht. Ja. Nee, die haben sich jetzt auch noch nicht bei uns gemeldet bisher. Schade. Wir haben sie jetzt aber auch nicht angerufen.
Okay.
Ja. Aber du guckst die jetzt auch nicht immer.
Auf gar keinen Fall. Also gucke ich überhaupt nicht. Und ich habe jetzt halt ein bisschen was mitgekriegt, so einfach, wie man es halt so mitkriegt über Social Media, dass halt die eine hat halt das gewonnen und der Jay-Z hat sich aufgeregt, dass seine Frau nicht den gewinnt, den Preis. Und
erklär das nochmal. Ich habe das auch nur flüchtig beiläufig. Jay-Z.
Ja, hat er den Kanye gemacht oder was?
Naja, ich habe es auch nur so halb mitgekriegt. Deswegen nimmt mir es nicht übel, wenn jetzt irgendjemand sagt, es stimmt nicht, was ich sage. Aber so wie ich es mitgekriegt habe, war es, Beyoncé ist seine Frau und die hat schon am meisten Grammys gewonnen von allen. Und als er einen Grammy bekommen hat, hat er die Recording Academy kritisiert dafür, dass seine Frau noch nicht den Grammy für bestes Album gewonnen hat, obwohl sie doch schon so viele gewonnen hat. Und da dachte ich mir in dem Moment so, ja, also ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sagen, aber gleichzeitig so, also in der Welt, in der du lebst, da hast du dann, wenn du sowas da jetzt sagen musst, hast du Probleme, die habe ich einfach nicht und deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, was du da machst in deinem schönen Anzug und so weiter, weil wir leben einfach in so einer dermaßen anderen Welt mit unserer Musik und mit dem, was wir so machen und so weiter, dass wir uns über sowas einfach keine Gedanken machen, wer welchen Preis gewinnt und warum und wie auch immer so, ist einfach so nichtig und mein Gott.
Mein einziger Bezug zu den Grammys war tatsächlich, dass ich aus purem Zufall an demselben Abend zum allerersten Mal A Star Is Born gesehen habe, endlich. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber da gibt's ja auch da spielen die Grammys auch eine wichtige Rolle.
Was ist das für ein Film? Ich glaube, sagt mir nichts.
Das ist der mit Lady Gaga und
Bradley Cooper.
Bradley Cooper, genau. Um diesen alternden Blues-Rock-Country-Star, der dann die Sängerin trifft und sie groß macht. Vor ein paar Jahren war das so ein Riesending. Wie auch immer, aber ich wusste und deswegen habe ich das jetzt das Thema auch nur mit auf unsere Liste gepackt, Lin, weil das etwas ist, was dich jedes Jahr neu aufregt. Ich dachte so zum Staffelstart, da bringen wir noch mal so einen kleinen Aufreger.
Oh, der Grammy und ihr ist so eine toxische. Nee, eigentlich bin ich, also ich reagiere ja immer nur drauf und er ist der Toxische, der mich immer dazu bringt. Weil auf der einen Seite denke ich immer so, ja, es ist halt ein Preis, der von den ganzen Major-Labels halt ausgegeben wird. Was gibst du da drauf? Ist vollkommen egal und es ist keine Aussage über die Qualität der Musik, vor allem allen Dingen nicht die Musik, die mir gefällt, ja. Aber trotzdem greife ich mich jedes Mal in dieser Best-Metal-Performance und Rock-Dings ein und denke mir so, warum? Dieses Jahr waren Spiritbox unter anderem mit nominiert und Ghost und Slipknot und Metallica. Und Metallica haben schon wieder einen Grammy gewonnen und ich finde das so ermüdend, dass diese Band immer noch diese Grammys hinten reingeschoben wird für irgendwelche Mit-Alben. Sie wirklich, ich fand 72 Seasons so ein langweiliges. Ich finde Metallica generell arschlangweilig mittlerweile. Ich weiß nicht, warum die überhaupt noch Alben machen. Die können einfach nur auf Tour gehen und sich ja für Riesenkohle ihre Abende einstreichen. Die brauchen gar keine Musik mehr zu machen, weil die haben so viel im Katalog, was die Leute immer noch hören wollen. Das interessiert doch keinen. Und dann kriegen die trotzdem noch einen Grammy in den Arsch geblasen. Und anstatt irgendwie, keine Ahnung, Spiritbox, die jetzt wirklich einen sehr kometenhaften Aufstieg hatten, oder Ghost, die auch einen sehr guten Aufstieg hatten. Gut, Slipknot ist jetzt auch wieder so ein Thema, da will ich mich aber jetzt nicht zu sehr drin verfangen. Positiv habe ich jetzt mitgenommen, dass Paramore quasi den Rockpreis gewonnen haben, was ich sehr gut finde. Ist auch das erste Mal, dass eine Band mit einer weiblichen Sängerin, einer weiblichen Person in der Band, diesen Preis gewonnen hat, was ich dann aber auch irgendwie sehr schlimm finde, wenn man überlegt, welches Jahr wir haben, wie lange es die Grammys gibt, wie lange es diese Kategorie gibt. Hat echt ein bisschen gedauert und ja, keine Ahnung. Also ich müsste mich mal davon dann distanzieren ein bisschen, weil ich werde da einfach immer viel zu emotional, was nicht sein darf. Und ich krieg halt immer, weil mir das halt auch in die Bubble gespielt wird, auch immer diese ganzen Klatschdinger auch immer mit Jay-Z. Jetzt war irgendwie beim Hip-Hop-Album, haben sich alle drüber aufgeregt, dass Killer Mike gewonnen hat gegen irgendwie Drake und Nas und Travis Scott und keine Ahnung, wo ich so denke, ja, aber Killer Mike ist ja auch ein guter Rapper, was habt ihr jetzt damit so? Ach ja, keine Ahnung.
Ich hätte das so gerne jetzt oben links in der Ecke so eine kleine Pulsanzeige bei dir, weißt du, die so langsam so.
Nee, ich hab mich schon in weiser Voraussicht selber ein bisschen innerlich runtergebracht, damit ich jetzt hier in so einen Rant verfalle und die Folge damit fülle. Also nein, aber es ist, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach nur als Konsequenz daraus mich mal fernhalten von dem Ganzen.
Oder wir machen eine Petition. Und zwar eine Petition, um die ganzen Musikpreise abzuschaffen.
Ja,
und zwar completo grande auf wirklich? Der ganzen Welt. Auch in Deutschland, in Amerika, überall. Komm, diese ganze, na, mich... Gut, dass es den Echo nicht mehr gibt, das hasse ich.
Ich wollte es gerade sagen.
Das hasse ich wirklich. Da ging mein Puls und meine Halsschlagader hat pulsiert. Ja, fand ich jedes Jahr einfach trottelig. Und dann gibt's hier in Deutschland auch noch sowas, finde ich genauso trottelig. Nenne ich jetzt nicht beim Namen, aber dennoch, diese ganzen Musikpreise kommen ab in die Tonne. Wirklich.
Dankeschön.
Sorry, aber das ist so, na, please not.
Wir sind einfach nur sauer, weil wir noch nie was gewonnen haben.
So. Na, Mari, na, ich nehme diesen Preis nicht an, würde ich sagen.
Ja.
Würde ich einfach sagen.
Mit Marcel Reich-Ranitzky.
Den einzigen Musik-Contest, den ich akzeptieren würde, wäre der Bundesvision Song Contest nochmal. Das fand ich cool. Aber auch nur, weil da andere Künstler waren als sonst.
Der von Stefan Raab, meinst du?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Doch, der war gut. Das,
der war nice. So absolut, mit Jennifer Rostock, T.S. Ullmann, den Donuts. So
voll gut, ja.
Fand ich geil.
Ja, das hat sehr schön die deutsche Subkultur in so einem mal neu gezeigt, ne? Und ja, das schafft halt nicht jeder.
Ja,
das war cool, ja. Das hat echt was gehabt. Aber hey.
Ich unterschreibe die, ich mache das heute Abend, ich schicke rum.
Schick rum, ich bin dabei.
Ja, mir ist es, also ich find's total schön, wie ihr euch darüber aufregen könnt und so. Mir ist das wirklich so auch wahnsinnig wurscht. Aber es ist schon, also so dieses, wenn man dann so Ausschnitte sieht von diesen Preisverleihungen und so, dann ist man schon wirklich so, ja, okay, krass, ey, in was für einer Welt ihr alle lebt. So, es ist so irre.
Ja, ja.
Und wenn man sich dann so vorstellt, okay, man würde da selber vielleicht irgendwann mal so reinlaufen, ne? Und man wäre dann so, ja, ihr kriegt jetzt da halt so ein, da gibt's halt irgend so eine, weiß nicht, Best Rock oder so, oder keine Ahnung. Und dann heißt es, okay, wir sind da jetzt so nominiert, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man dann so da rausläuft und sagt so, ja, gell, danke, also.
Ja, es
geil.
Ist
also ich weiß, es ist bestimmt voll abgefahren und so voll total crazy, aber es ist für so eine Band wie uns, die so einfach halt spielt und macht und tut, ist das so weit weg. Das ist so weit weg, dass man sich einfach über sowas, wir haben da keinen Bezug dazu, ne? Wir haben sowas einfach noch nicht erlebt und keine Ahnung. Aber wir haben trotzdem gute Momente in unserem Musikerleben erlebt.
Auch ohne solche Musikpreise, ja.
Wobei ich sehr gerne, ich habe mittlerweile ja auch einen Dayjob irgendwie in der Musikindustrie und meine Kollegen haben ja da schon die eine oder andere Geschichte vom Echo irgendwie erzählt, wie das da so Backstage abläuft, dass das halt wohl super crazy ist. Und ich hätte das gerne einmal miterlebt, einfach um es gesehen zu haben. Aber ich bin eigentlich auch nicht traurig drum, dass das ist, ne, dass das nicht mehr gibt, weil es halt auch sehr strange war. Aber ich bin auch so jemand, der sich so ein Kind freut, wenn er dann halt irgendwie bei Rock am Ring, weiß nicht, auf dieser sogenannten Scheißtribüne steht und plötzlich Jan Delay neben mir steht oder so. Weißt du, so Leute aus dem Fernsehen, wo ich halt so denke, boah, krass, der ist ja klein oder so. Also, solche Momente mag ich halt einfach. Ich glaube, das kannst du, oder so wie ich das gehört habe, gab's das beim Echo halt auch, dass du halt besoffen neben random Leuten stehst, die du niemals irgendwie treffen würdest oder so. Das hätte ich ganz gerne. Nur für meine Gossip-Schatulle, weißt du.
Und krass, der ist aber klein. Wenn ja, der erste Gedanke stehst du ihm irgendwie, boah, der ist aber nicht groß.
Weil der ist wirklich ein sehr kleiner Mensch.
Ja.
Ja. Ja, spannend, aber wird mir auch am Ende ganz unangenehm. Also auf solchen Aftershow-Partys stelle ich mir mich selber sehr unangenehm vor, weil ich trinke nichts zum Beispiel und ich schaffe es dann nicht. Also mir fällt es schon auf einer normalen Party schwer, Leute dann so anzuquatschen, manchmal mehr, manchmal weniger, aber mir wird es gar nichts bringen, neben einer berühmten Persönlichkeit zu stehen, weil ich würde dann einfach nur so, gehen wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ich gehe jetzt einfach.
Ist wahrscheinlich sogar gesünder, der Umgang.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben noch zwei kleine Themen. Ich würde es mal schnell abfrühstücken. No Doubt spielen wieder. Gibt es wieder das Spiel beim Coachella? Was macht das mit euch?
Nicht viel.
Nix. Sorry, das ist... No Doubt ist auch eine Band, die interessiert mich nicht. Sorry.
Ja.
Da habe ich einfach nichts zu sagen, außer das, was ich gerade sage. Und ihr merkt, da kommt halt auch nichts raus. So, da muss ich halt einfach sagen, ich gebe einfach weiter an euch.
Also ich habe mich auch mit denen noch nie beschäftigt, außer ich kenne dieses It's My Life. Aber auch
das ist doch von Bon Jovi.
Ja, aber auch eben nur, weil es halt ein Song ist von Bon Jovi, kenne ich das halt. Und und Don't Speak, klar. Und ich habe schon ganz oft so, das ist wieder so eine Band, ne? Die ganz oft hört man die und ganz viele Leute feiern die ja Todes ab. Und ich habe bisher halt noch nicht irgendwie die Zeit oder den Bezug dazu gefunden. Vielleicht macht's das irgendwann, vielleicht auch bei dir, ne? Vielleicht macht's irgendwann, hast du so diesen Moment, wo du dann eine Platte von denen hörst und dir denkst so, ah, krass. So, jetzt macht es voll Sinn, aber deswegen.
Was macht's denn mit euch?
Ja.
Wie ist es?
Es gab mal eine Zeit, da habe ich die mit den Guano Apes vertauscht. Also, den weiß dazu nicht. Es tut mir leid.
Aber auch nur weil beide aus Köln sind, oder?
Ja, also ich muss, also das klingt jetzt vielleicht auch super oberflächlich, aber ich weiß halt, klar, Sängerin irgendwie so in dieser 90er New Metal Ära irgendwie auch so ein bisschen mit groß geworden und ich weiß, dass beide Sängerinnen halt eine Zeit lang sehr vermehrt Cargohosen getragen haben. Das ist das Einzige, was mir jetzt nur noch, also das waren dann die Punkte, wo ich dann vielleicht in meinem sehr jungen Alter gesagt habe, so, das ist wahrscheinlich ungefähr das Gleiche.
Ja gut, wobei No Doubt halt eher so, also mehr Reggae-Ska-Einflüsse hatten als jetzt vielleicht ein Guano Apes, aber.
Aber, ja, okay. Ja,
egal. Ja, die sind halt wieder da, interessiert anscheinend keinen. Also mich auch nicht wirklich.
Auch nur aber gut, dass du drüber sprechen
willst. Ja, ich dachte, hallo, wir sind ein Podcast, der sich nicht nur auf Deathcore bezieht. So, deswegen dachte ich, bringe ich mal so ein bisschen Farbe mit rein. Dass wir halt so bunt heute sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist ja auch mal schön.
Ey, man muss auch mal über Sachen sprechen, die einen nicht interessieren.
Ja, oder?
Aber kann man hey, vielleicht viel macht stärker das, sein. Vielleicht macht es irgendwann mal noch Klick bei uns allen und wir werden da Fans. Ich hab da so echt, ich will nix absprechen oder sonst irgendwas. Also ich meine, ich habe vorhin so zum Beispiel zu Metallica krass meine Schnauze gehalten, weil ich mir denke, also das ist auch was ich überhaupt nicht so, ist überhaupt nicht in meinem Kosmos. Aber man weiß ja nie vielleicht, wann irgendeine Band, auch wenn es eine Band schon seit 50 Jahren gibt, wann die mal noch ein Album rausbringen, was voll bei allen einschlägt. So, ne? Also das kann passieren und Ja, und auch auch weil wir vorhin über Green Day gesprochen haben, ne, jede von diesen Bands, die es schon so lange gibt, die haben so viel durchgemacht, die haben schon so krasse Alben geschrieben. Das kann schon noch passieren, dass da nochmal so ein Album kommt, ne? Dass dann nochmal was kommt, was uns alle voll vom Hocker haut oder was nochmal den Erfolg von früheren Alben nochmal toppt oder was nochmal Momentum erreicht. So, ich finde, Johnny Cash ist da auch so ein wahnsinniges Beispiel. So ein Künstler, der wahnsinnig groß war, dann ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist, weil ja auch manche KünstlerInnen, die zu sehr gehypt werden, irgendwann halt auch in so ein Ding verfallen, dass du sie einfach nicht mehr, dass manche Medien sie nicht mehr sehen wollen oder dass sie einfach nicht mehr so einen guten Output haben können, weil es einfach halt, irgendwann ist der Mensch vielleicht auch leer und die laden dann ihre Batterien auf und kommen irgendwann später wieder und dann kommt so ein Mega-Hit wie das Hurts-Cover von das Johnny Cash rausgebracht hat oder diese American Recordings, die ihn ja nochmal auf ein ganz neues Level gebracht haben und dann der Walk the Line-Film und so weiter. Also ich finde solche Langzeitkarrieren auch immer total spannend und interessant und deswegen vielleicht kommt dieses Album von Green Day noch.
Oder von Guano Apes.
Ja, und ich bin da auch total, ich finde es auch total spannend.
Die auch wieder da sind.
Ach. Ja, stark. Ich finde es auch total spannend, zu wissen, dass jeder, also dass alle MusikerInnen das in sich haben, wenn sie einmal so ein Album geschrieben haben, dass sie das nochmal können. So, ne, dass das theoretisch geht. Da gibt's, das ist, wenn man sich das verfolgen würde, ist das eigentlich eine sehr steile These. Wenn man jetzt zum Beispiel mal anschaut, Green Day mit Dookie waren die ja auch riesig erfolgreich. Dann waren sie irgendwann so ein bisschen weg zur Insomnia und so weiter, war ja immer weniger und dann kommt American Idiot zurück. Auf einmal sind die wieder da und auf einmal entdecken auch ganz viele neue Generationen Dookie wieder für sich. Wenn jetzt jede Band theoretisch einmal so ein bahnbrechendes Album geschrieben hat, es in sich hat, ein bahnbrechendes Album zu schreiben, könnte das ja wieder passieren. Mhm. Wenn man diese These verfolgt, würde das im Endeffekt jetzt die Frage aufwerfen, könnten, wenn Nirvana weitergemacht hätten, könnten sie nochmal Nevermind toppen?
Ist das sowieso eine Frage, wie wäre ein Kurt Cobain in der neuen Welt zurechtgekommen? So, also hättest du ihm Twitter oder X zur Hand gegeben oder lieber nicht so, ne?
Weiß nicht, muss er ja auch nicht. Also es geht ja auch wirklich nur um die Kunst, die er da macht. Und das ist ganz spannend, weil ich bin großer The Doors-Fan und The Doors hatten ja auch so ein wahnsinniges Momentum und irgendwann ist es auch weniger geworden, weil durch viele Exzesse und durch Gerichtsverhandlungen und durch weniger Booking und so weiter, die waren, da sind ja ganz viele krasse Sachen passiert in dieser kurzen Karriere eigentlich.
Ja.
Und bei einem der letzten Shows hat Raymond Zarek, der Keyboarder, über Jim Morrison gesagt, er hat ihm zugeguckt, wie sein Geist aus ihm rausgeschwunden ist. Sozusagen so ein bisschen, okay, bei dem war einfach die Luft raus. So, das war jetzt, da wäre vielleicht kein so ein Album mehr gekommen. Aber ich finde solche Legenden- und Musikerkarrieren am Ende des Tages doch echt super spannend und finde es auch auf eine Art und Weise tröstlich, dass man über viele, viele Jahre was schaffen kann und Musik machen kann und was rausbringen kann, ohne dass man so wie ein Spitzensportler, der halt nur einmal kurz in seinem Leben so, weiß ich nicht, eine Spanne hat von, weiß ich nicht, 10 bis 12 Jahren oder so, wo man richtig, richtig aktiv ist und danach wird man Trainer oder sowas, ne? Also wenn man sich so jemanden wie einen Klinsmann anguckt oder so, oder weiß ich nicht, ja, Grüße gehen raus an alle meine Fußballfreunde. Und also ich habe keine Ahnung von Sport, aber ich meine es jetzt nur mal so im Vergleich. Bei Musik, bei Kunst, bei Literatur, da gibt's keinen Stopp, da gibt's keinen irgendwie. Kann immer weitergehen. Das ist das Tolle daran.
Ich freue mich auf Saint Anger 2 featuring Jordan Fish.
Hey,
Hammer.
Alter, das ist gar keine so ferne These, dass Jordan Fish das nächste Metallica-Album produzieren könnte. Ich meine, denk mal drüber nach.
Aber dann muss es auch Saint Anger 2 sein.
Nein, ey, die Idee finde ich grandios. Beste Idee, die ich heute gehört habe. Seit der letzten besten Idee.
Ich wollte es gerade, weil das eigentlich ein super, super schöner Monolog war, Mario. Wollte ich eine ganz kurze Anekdote dazu bringen, weil ich nämlich heute eine Band bei uns im Büro hatte, die also eine Hannoveraner Rockband, die haben irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er 4 Alben rausgebracht, die werden jetzt neu veröffentlicht und die waren dann halt da und haben halt für Social Media halt ein bisschen was gequatscht. Die haben irgendwie von 84 bis 2018 halt aktiv nicht mehr in dieser Band gespielt. Es gab dann noch so ein neues Projekt, was die gemacht haben und dann gab es jetzt dann danach irgendwie nochmal 2 Alben, die dann rausgebracht haben. Und die saßen dann da und ich habe denen halt zugeguckt, wie die halt dann über Musik geredet haben, die sie halt irgendwie vor 40 Jahren veröffentlicht haben und wie sie da im Proberaum saßen und so. Und das fand ich auch super beeindruckend einfach, weil die mich halt mit in so eine Zeit mitgenommen haben, die ich halt irgendwie niemals verstehen kann, weil das halt auch weit vor dem war, als ich angefangen habe zu leben, so, ne? Und dazu übrigens auch spannend, ist ein bisschen was anderes, aber bring mal ein Album neu heraus, wo du die Dateien nicht mehr zu hast. Also quasi, wenn du jetzt sagst, ey, lass uns diese Schallplatte von 77
geil, echt?
Also nochmal neu auflegen, aber es gibt niemanden, der jetzt irgendwie die Photoshop-Datei gespeichert hat oder so, weil damals war das halt noch ein bisschen anders, ne? Dann findet man einen Grafiker, der dann alle Originalfotos und so nochmal neu setzt und das nochmal komplett neu, ne?
Das ist eine Herausforderung.
Das ist total crazy. Das ist krass. Also das ist halt nämlich bei diesem Release ist nämlich passiert. Mein Kollege sitzt nämlich direkt neben mir, der das machen musste. Völlig abgefahren. Aber ja, also auch hier, ne, sehr, sehr viele Jahre später und sitzen da und erzählen davon, wie sie halt mit AC/DC im Jahr 81 in München gespielt haben oder so.
Crazy,
schon,
ja.
Schon crazy. Ihr bringt auch ein neues Album raus. Jetzt machen wir endlich mal die Brücke zu euch, Mensch. So viel über andere Leute gequatscht.
Ja, voll.
Viertes Studioalbum. Riot heißt es. Ich habe letzte Tage ein Interview mit den Emi Bulls gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit, also ihr seid zumindest örtlich miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Jungs auch irgendwie kennt.
Mhm.
Und da meinte der Christoph so, boah, das ist halt echt super anstrengend mittlerweile. Die haben jetzt auch schon fast 30 Jahre auf dem Buckel als Band. Im Vergleich zu vor, weiß ich nicht, 6 Jahren, dass du mittlerweile einfach so viel mehr kreativen Output bringen musst, um halt ständig Songs zu veröffentlichen im Vorfeld, bevor das Album eigentlich draußen ist, für TikTok irgendwie Content machst, Musikvideos drehst und so weiter. Wie erlebt ihr diese Zeit gerade? Ihr habt ja, glaube ich, auch 4 Singles jetzt bisher rausgebracht. Stand jetzt. Ist das für euch ebenso anstrengend in Sachen kreativ sein, Output bringen, oder ist das für euch eigentlich so ein normales Doing, was ihr so kennt?
Ja, erstmal ist ja der Grund von dem Ganzen, warum wir zusammenkommen, ist ja kreativ Musik zu schreiben. Und das ist so ein ganz tolles Outlet, was wir haben und worüber ich total dankbar bin. Und diese Kreativität auszuleben und diesen Katalysator zu haben für die eigenen Gefühle, die man so rausgeben kann und die man irgendwie loswerden kann, das ist erstmal total toll. Und es ist eine gute, ja, es ist sehr klischeebehaftet, wenn ich das sage, aber es ist wie Tagebuch schreiben, es ist wie Dinge von der Seele schreiben, die man sonst in einem normalen Gespräch einem nicht so wirklich sagen kann. Das ist sehr, sehr gut und erstmal was ganz, ganz Schönes, Positives, was auch wehtun kann, was auch wirklich tief gehen kann, wo man sich wirklich mit sich selber auch beschäftigt und über Dinge hinwegkommen kann und auch in einem Album einfach viele, viele Geheimnisse verstecken kann. Das ist erstmal ein toller Teil, der kann anstrengend sein, klar, der kann auch hart sein, aber der ist erstmal total gut und schön. Und das andere, glaube ich, was in dem Emi Bulls Interview angesprochen wurde, so dieses, ja, man muss da noch was für Social Media machen und man muss dies und das und das und das machen. Das sind natürlich Sachen, die können anstrengend sein, die können einem auch irgendwie den Fokus ein bisschen verdrehen. Da gibt's bestimmt auch viele KünstlerInnen, die das jetzt gerade hören, die sich denken, oh ja, also ich denke auch eigentlich manchmal vielleicht zu viel an Social Media als an das, was ich eigentlich mache. Bei uns ist es so, wir sind keine Helden des Social Medias. Wir geben uns Mühe und wir probieren es so zu machen, dass es uns entspricht. Also, dass wir uns nicht zum Affen machen, dass wir keine blöden Tänze aufführen oder sonst irgendwas und dass wir halt irgendwie das, was uns ausmacht, versuchen, ins Internet zu projizieren. Aber gleichzeitig sind wir jetzt auch keine Band, die Millionen FollowerInnen hat, die ja da irgendwie super abgeht oder so. Das ist halt nicht so unser Kernding, ist erstmal zusammen zu zu kommen, Musik zu machen, kreativ so zu sein, auch Videos zu drehen und so weiter, das gehört bei uns schon auch wirklich dazu. Also seit unserem ersten Album haben wir einen Videografen, Bernhard Schinn, der das seitdem macht und immer durchzieht, und es wird immer auch kreativer und abgefahrener. Und dieses Mal haben wir uns auch wieder was ganz Besonderes überlegt und sind nach Südfrankreich gefahren und haben da einen kleinen Film gedreht. Und da sind wir schon sehr kreativ und ambitioniert auch, dass wir den Leuten auch was liefern können. Aber das geht sehr oft sehr Hand in Hand mit dem eigenen kreativen Output einfach so. Also es ist nicht, wir zwingen uns nicht dazu, boah, wir müssen uns jetzt wir müssen jetzt das und das und das und das machen. Es gibt ein paar Punkte, wo wir uns zwingen müssen, regelmäßig posten oder sowas. Das ist manchmal was wir vergessen. So, da sehe ich mich auch absolut sehr schuldig, dass ich das halt einfach oft so ein bisschen, ja, ist nicht der größte Fokus der Welt. Aber ja, das allererste und das allerwichtigste ist erstmal Musik machen, schreiben, gute Songs, gute Texte haben, mit denen man sich selbst wohlfühlt und wo man sagt, das ist es, das tut was mit mir, das bewegt was in mir. Und dann können wir das auf die Bühne bringen oder auf Platte bringen, und dann macht's vielleicht auch was mit unserem Publikum, dass es die bewegt. Ich glaube, das ist so unser Kernbusiness. Mhm. So erstmal. Aber ey, wir wissen selber, wir leben in einer Welt, in der ganz, ganz viel auch ganz anders läuft. Also ganz viele konzentrieren sich ja volle Kanne nur auf Social Media und machen da auch ihr Ding und sind auch schlimm erfolgreich und so. Aber ja, wir machen es so, wie wir es machen, jetzt mittlerweile schon lange, und es entwickelt sich auch immer. Und mittlerweile gibt es uns ja auch schon seit über 10 Jahren. Gerade vorgestern ist unser erstes Album Holy 8 Jahre alt geworden, und wir haben schon echt verschiedene Zeitalter irgendwie des Musik-Rausbringens erlebt oder erleben dürfen. Und jetzt, es geht einfach weiter. Der Markt entwickelt sich, die Medien entwickeln sich, und man muss da offene Ohren und Augen dafür haben. So, und sollte sich da auch nicht zu krass versperren und es nicht alles zu kompliziert machen. Am Ende ist einfach Mucke machen wichtig.
Seid ihr denn eine Band, die trotzdem auch irgendwie, also am Ende kannst du ja auch nervös werden, wenn du immer auf die Zahlen guckst, so. Ich erlebe euch als Band, die, also ihr spielt jetzt zum Beispiel Rock am Ring, ihr spielt jetzt irgendwie die Tour mit Chicari und Fever und so. Und ich würde euch eigentlich so auch von der Qualität der Musik eigentlich viel, viel höher erwarten, auch so zahlentechnisch. Und dann sind die Streaming-Zahlen halt jetzt, sage ich, nicht so, weiß ich nicht, mehrere Millionen oder so, was halt sowieso vielen, vielen Bands leider verwehrt wird. Ist das etwas, worauf ihr irgendwie schielt und was einen auch nervös machen kann, oder könnt ihr euch davon frei machen?
Also natürlich schauen wir auf die Zahlen. Also ja, wir schauen auf die Streaming-Zahlen auf Spotify, und ich frage mich teilweise auch, warum das manchmal einfach nicht so rosig aussieht. Andererseits überlege ich mir dann, woran liegt denn das? Und ich empfinde uns nicht als eine Band, die irgendwann irgendeinen Hype erlebt hat. Ich sehe uns als Band, die sich das, wo wir jetzt stehen, dass wir mit Chicari auf Tour gehen zum 3. Mal, dass wir Rock im Park und Ring zum 2. Mal spielen, das haben wir uns jahrelang erarbeitet und erspielt. Und da bei uns ging kein Song viral und wir hatten 1 Million HörerInnen. Klar, das wäre schön, hätten wir 1 Million HörerInnen, aber unser Leben geht auch mit 100.000 oder mit 60.000 HörerInnen weiter. Und was können wir am besten? Das ist nicht TikTok, das ist nicht Reels oder vor der Kamera stehen, sondern was wir am besten können, ist Musik schreiben und diese Gefühle, die wir bei dem Song empfinden, dann auf die Bühne zu bringen. Und in meinen Augen catchen wir live unsere HörerInnenschaft. Und aber dennoch, natürlich schauen wir auf Zahlen. Und ja, das, und durch die letzten Singles sind die ein bisschen nach oben gegangen. Aber ja, wir sind dadurch werden wir jetzt nicht reich oder so, aber wir werden, aber wir veröffentlichen tolle neue Songs. In meinen Augen die besten Songs, die wir jemals geschrieben haben. Die besten Songs, die Songs, die am besten klingen von uns. Und darauf bin ich sehr stolz, und ich freue mich, dass wir das seit so vielen Jahren machen. Und da ist TikTok oder irgendwelche Zahlen eigentlich scheißegal.
Ich denke mal auch, dass diese Art und Weise, wie ihr euch als Band die 10 Jahre jetzt auch durch die Zeit auch geschlagen habt, wahrscheinlich auch so eine Nachhaltigkeit auch gibt, ne? Also die Leute, die eure Fans sind, die sich mit eurer Musik identifizieren, werden auch wahrscheinlich langfristiger mit euch auch in Verbindung bleiben, als jetzt der nächste TikTok-Hit, der jetzt gerade mal, also ich will niemandem anderen Künstlern zu nahe treten. Alles valide, Musik ist Musik. Aber ich glaube, und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen Bands, die einfach eine sehr lange Historie einfach haben, dass die Fanschaft immer sehr eisern ist und immer lange mit einem mitgeht und dabei bleibt und sagt, okay, ich investiere für diese Band, so wie sie quasi auch in ihre Kunst quasi investiert. Ne? Genau.
Ja, wir haben so HörerInnen, die wirklich viele Kilometer auf sich nehmen und uns immer wieder sehen. Und wir haben schon, also das...
Und viele Jahre dabei sind.
Ja, viele Jahre dabei sind, ja. Und sich da auch kennengelernt haben auf Konzerten und so. Und wir schätzen die sehr und sind da auch wirklich happy darüber, dass das solche Menschen gibt, die unsere Musik hören und die nicht weggehen. Also die einfach bleiben und sich vermehren. Und ne, also das ist was Tolles. Und es gibt auch safe Leute, die uns mal irgendwann entdeckt haben und uns dann verloren haben, vielleicht über irgendwie eine Platte und dann natürlich, uns wieder entdecken oder so. Das ist so. Aber dieses Nachhaltige, das kann man, glaube ich, machen, oder das hängt ja von einem selber ab. Solange man Bock hat, das zu machen, sollte man es machen. Und wenn man es irgendwann einfach nicht mehr fühlt und so, dann so, kann man es auch bleiben lassen oder mal eine Pause machen. Das ist, wir sind ja alle nur Menschen und wir müssen das irgendwie cool auf die Kette kriegen. Wir sind jetzt keine Band, die angefangen hat, Musik zu machen, um möglichst schnell, möglichst erfolgreich zu werden, sondern der Kern war immer, ich habe ein Gefühl in mir, das will ich äußern, und dieses Instrument, was ich vor mir habe, das hilft mir dabei und das kann ich jetzt versuchen auszudrücken. So, das ist das grundlegendste und intimste, kleinste Etwas, mit dem wir angefangen haben. So, und da, genau, safe guckt man, gibt's immer wieder Bands, die an einem vorbeirasen und größer werden und erfolgreicher werden, und da gibt's Bands, wo man sich fragt, warum ist es so? Und dann gibt's andere Bands, wo man sich, ja klar sind die so erfolgreich. Und dann gibt's Bands, wo man denkt, warum seid ihr nicht viel, viel erfolgreicher, wie ihr eigentlich, also ihr müsstet doch so erfolgreich sein und so. Ja, vielleicht kommt der Moment später, ich weiß es nicht so. Das ist, und wenn wir auf uns selber gucken, kann es auch sein. Wir haben jetzt eine Basis aufgebaut und wir wissen so, wer wir sind. Und es kann natürlich immer mal passieren, dass wir vielleicht mal einen Sprung machen und halt größere Locations spielen. Aber ihr seid doch aus der Kölner Gegend, oder? Oder nicht? So
Hannover.
Oh. Aachen. Ah, also ja, bei mir ist nah an Köln, das ist richtig.
Okay,
ja.
Entschuldigung, ich habe es so verortet. Weißt
du, alles gut.
Weil wir haben in Köln angefangen zu spielen vor niemandem. Und wir sind ohne Scheiß mal nach Köln gefahren, um da bei einem Emergenza-Contest Special Guest zu sein. Ja.
Krass.
Und das war im Luxor, glaube ich. War das, wo wir mit Shikari gespielt haben? Luxor, ja, oder?
Ja.
Genau, da drin war das, meines Erachtens nach. Wir sind da hingefahren und wir haben keinen Parkplatz gefunden. Wir waren viel zu spät dran, weil Stau auf der Autobahn. Wir haben keinen Parkplatz gefunden. Heißt, wir sind aus dem Auto rausgesprungen. Markus, der das Auto gefahren ist, ist die ganze Zeit da in diesem Viertel rumgefahren, um irgendwo einen Parkplatz zu finden.
Wer die Ecke kennt, weiß sofort,
Alter, Lux geht.
Das ist die Hölle da.
Lux ist der absolute, ja.
Super schwierig. Wir sind dann da rein und die haben gesagt, eure Stage-Time geht jetzt los. Markus war noch draußen im Auto und fährt rum. Okay, eure Stage-Time geht jetzt noch 15 Minuten. Markus immer noch. Auf einmal kommt er reingerannt. So, da waren noch ein paar Leute halt in dem Club, weil diese Ergebnisvergabe, glaube ich, noch war oder irgendwas. Und dann, als Markus da war, war eigentlich unsere Stage-Time vorbei und die sagen, okay, einen Song könnt ihr spielen. Und dann sind wir auf die Bühne ohne Soundcheck und alles, haben einen Song gespielt. So, haben da alles gegeben. Haben zwei CDs verkauft, am nächsten Morgen haben dann in einem Hotelzimmer gepennt, wo wir zu viele Leute waren, wir haben uns da so an der Rezeption vorbeigeschlichen
mit Kartoffelstapel,
haben uns am nächsten Morgen rausgeschlichen, so, also der Klassiker-Trick, ein Zimmer buchen und alle pennen da drin, sind am nächsten Morgen aufgestanden, sind rausgegangen, gehen dahin, wo unser Auto hätte sein sollen, da war nur noch ein Scherbenhaufen, unser Auto war aufgeknackt worden und ist dann von der Polizei abgeführt worden. Ja, wir sind nach Hause gefahren, die Fensterscheibe, wir mussten so mit so Seilen,
Spanngurte?
Mit so Spanngurten halt die Türen zuhalten, weil die Elektronik alles war kaputt, wegen dem Glas und so, wegen der Scheibe, weil das eingeschlagen wurde und so weiter. Uns wurde halt was aus dem Auto rausgeklaut, natürlich. Und dieser ganze Hustle um da halt dieses eine Lied zu spielen. Also wir hatten jetzt nicht, wir waren jetzt nicht auf Tour oder irgendwas, wir sind da nur hingefahren, um dieses eine Konzert zu spielen. So. Ja, das so diese 600 Kilometer oder 500 Kilometer oder so. Und da kommen wir her. Ja. Und das steckt uns in den Knochen, das wissen wir ganz genau, da kommen wir her. Und das ist schön, jetzt zu sehen, wo sich's hinentwickelt hat. Und ja, vielleicht wird's irgendwann mehr und vielleicht entdecken uns Menschen und erzählen weiter und helfen uns, dass es wächst. Aber wir sind schon auch sehr, sehr happy, dass wir da sein dürfen, wo wir jetzt sind, dass wir vor Leuten spielen, die das auch wollen, dass wir da spielen und die uns, ne, ihr Ohr schenken und ihr Herz schenken und es ist und sich auch selber in der Musik wiederfinden. Das ist total wertvoll und ganz, ganz toll. Und hätten wir diese Schule nicht mitgemacht, so dieses für einen Song nach Köln fahren, ja, sonst wird's, weiß ich nicht, wir würden das jetzt vielleicht nicht so zu schätzen wissen und wären jetzt vielleicht auch frustriert über die Situation, in der wir stecken, aber wir haben mit Blacker Problems schon echt viele tolle Sachen erleben dürfen und wir sind stolz darauf, dass wir jetzt, dass es uns noch gibt und dass wir jetzt ein viertes Album rausbringen. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf den Tag, wenn es rauskommt. Am 23. Februar kommt es raus. Und ja, dieses Album ist einfach so, wie es auch entstanden ist. Wir haben es überall aufgenommen und selbst produziert und es ist auf eine Art und Weise einfach, ja, sehr, steckt wahnsinnig viel Gefühl drin, in meinen Augen.
Was eine Story. Sorry, was eine Story, Alter.
Krass. Ja, wir haben noch mehr von diesem Zeugs auf Lager. Vor allem noch ein Fun Fact von dieser Story. Warum wir mit diesen Spanngurten und diesem kaputten Fenster und so weiter nach Hause fahren mussten, weil wir keine Zeit hatten zu warten, dass Carglass repariert oder Carglass tauscht aus, uns eine neue Scheibe da reinsetzt und wir warten könnten, war, weil wir so schnell wie es geht nach München mussten, weil wir alle bei so einem Fußballturnier gearbeitet haben an der Bar für 6,50 Euro die Stunde, weil wir halt keine Kohle hatten.
Ach du Scheiße, ey.
Ja.
Das ist krass.
Ja, bei so einem Public Viewing Ding haben wir da so Bier ausgeschenkt dann.
Grüße gehen raus ins Emergenza.
Ja, lustig, aber solche Momente. Ja, und da lernt man Leute kennen. Ey, wir haben auch mal in Hannover lustigerweise bei einem Emergenza Special Guest gespielt und ich glaube Ende letzten Jahres war ich bei Jeremias auf dem Konzert.
Auch Hannoveraner genau. Band. Ja.
Und dann kommt einer von den Tontechnikern raus und meint so, boah krass, so geile Band, ich habe dich damals da kennengelernt, hier, wir haben uns unterhalten im Faust beim Emergenza Special Guest. Also lustig.
Geil.
So, ja.
So, wie kam denn eigentlich der Kontakt? Also wir müssen irgendwie immer mal einfach auf Enter Shikari kommen, weil ich habe das, also ich finde, ihr habt irgendwie auch eine special Verbindung zu denen, also zumindest von außen betrachtet, weil ihr seid ja jetzt irgendwie zum dritten Mal geht ihr mit denen auf Tour und habt auch ein Feature mit dem, ich vergesse immer, wie man ihn jetzt ausspricht, Rau ist es, ne? Oder
yes. Ja.
Ich habe ihn schon zweimal interviewt und beide Male, glaube ich, komplett falsch angesprochen. Er hat mich dann immer erstmal doof angeguckt. zum Song Glove war das, ne?
Gloves, ja.
Gloves,
ja, genau.
Ja. Wie ist das eigentlich entstanden?
Wir haben einen Draht zum Management bekommen und die waren sehr, sehr freundlich zu uns und haben so, der Wortlaut war, glaube ich, Blacker Problems have always been very vocal about being fans of Enter Shikari. So irgendwas hat er geschrieben, so dass wir auch immer kein Blatt vor den Mund genommen haben, wenn es hieß, ja, wir mögen Enter Shikari, so wir sind Fans.
Ja.
Und so ist es irgendwie, so ist so der Stein ins Rollen gekommen, dass ich eine E-Mail-Adresse von Rau bekommen habe und ihm dann zwei Demos geschickt habe. Beide Tracks sind auf dem Album gelandet. Auf dem einen hat er dann was gemacht und hat eine Strophe dazu geschrieben und ich habe ihm damals über die Katastrophe im Ahrtal geschrieben und habe gemeint, vielleicht hast du es mitgekriegt in den Medien und habe ihm das Bild geschickt von diesem Hang, der so sehr weggerutscht ist und ihm ein bisschen was dazu geschrieben, wie die Situation gerade in Deutschland ist und wie auch die Politik damit umgegangen ist und um was es in dem Track geht. Und er hat dann seinen Part dazu geschrieben und hat einfach das so genagelt. Das war unfassbar. Und ja, ich bin da aus allen Wolken gefallen, als ich vorm Laptop saß im Studio und auf einmal auf meinem Handy so aufplinkt, dass Rau mir auf WhatsApp schreibt. Da war ich so schockstarre, so okay, krass. Und sehe so eine Nachricht mit Hey Brother und eine Nachricht mit einem Dropbox-Link. Und
krass.
Dieser erste Entwurf, den er uns geschickt hat, das ist auch genau der auf der Platte ist. So,
krass.
Der Take, ne?
Der Take, ja. Ja, das war einfach totale Magie und ich könnte wirklich, ich bin so dankbar, dass wir diese Chance haben, also und dass er das gemacht hat. Ich bin so dankbar, wenn ich das höre und wenn ich unser Album höre und mir vorstelle, so dass er als Feature da drauf ist, weil wir hatten früher, wir haben schon immer sehr, sehr viel in unsere Alben investiert, an Arbeit und an Herzblut und so, und es gab manchmal den Moment, dass, als wir drüber geredet haben, so wollen wir eigentlich ein Feature auf einer Platte haben, und meistens waren die Platten zu persönlich, um dann da irgendwie ein Feature drauf noch zu packen, so, das hat dann oft irgendwie einfach für uns nicht, das hätte das irgendwie nicht besser gemacht, oder es hat uns dann irgendwie so gedacht, nee, das ist gerade sowas Intimes, das muss jetzt so bleiben, und ihn da jetzt drauf zu haben, bereichert das Ganze einfach so sehr, und es ist, also ja, ich bin wirklich als Fan und auch als Produzent von der Platte einfach total dankbar, ihn, seine Performance da drauf zu haben, so, und ja, kannst nicht anders sagen.
Mario hat uns das vorenthalten, dass er dem Rau geschrieben hat.
Ach geil,
krass.
Um uns nicht zu enttäuschen, wenn es dann nicht klappt oder so. Und eines Tages im Proberaum hat Mario, wir haben den ganzen Tag schon eine Session gehabt. Er hätte uns den ganzen Tag schon davon erzählen können. Aber mehr oder weniger, als die Probe oder die Session vorbei war, meinte, ja, muss uns was zeigen. Und dann spielt den Song ab, und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir den Song schon kannten. Also ich glaube, wir haben den Gloves schon in der Version gekannt ohne Raw. Und in der zweiten Strophe droppt halt der Raw mit seiner Strophe rein. Und in meinem Kopf war so, Mario hat was runtergesampelt von YouTube und hat ihn halt reingebaut. So eine Speech, dachte ich, dass er vielleicht mal so eine Speech gegeben hat und er das reingesampelt hat. Aber das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es kein Sample war, und uns ist die Kinnlade runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich auf Mario draufgesprungen bin. Es war irre, wirklich. Also für uns alle dieser Moment völlig surreal. Kurze Vorgeschichte. Ich 2007 habe ich Enter Shikari das erste Mal gesehen in Salzburg. Da hatten sie gerade Take to the Skies raus und sind über MySpace viral gegangen. Und jeder kannte Sorry You're Not a Winner. Jeder wollte ein bisschen in die Hände klatschen. Ihr wisst eh, wie es ist. Und ich habe mir die Band reingezogen. Ich war so krass gehypt, wie ich es bei wenigen Bands war. Und das war so ein Blink-Effekt. Blink hat mich so gehypt damals, und Shikari hat mich auch so gehypt und auch über Jahre begleitet. Ich bin auf Tourshows gegangen, ich bin auf Festivalshows gegangen, nur wegen Shikari. Wir haben schon wirklich, glaube ich, bei jeder Tour, die wir von ihnen gesehen haben, die sie announced haben, haben wir zu unserem Management oder zum Booking gesagt, hey, bitte schreibt dorthin, können oder wollen die uns mitnehmen? Und es war nie der Fall. So, die, das ist völlig, also völlig okay, dass die uns bisher nicht mitgenommen haben. Also alles gut. Und dass jetzt halt dieser Doppelschlag oder Vierfachschlag kommt mit dem Feature, das Rau gemacht hat, mit dem Musikvideo, das er mit uns gemacht hat, und dass wir einfach nochmal gemeinsam touren. Völlig surreal, ich bin völlig begeistert, und die Band und die Crew und das Management von denen sind wirklich so tolle Menschen. Und Rau ist so ein krasser Künstler. Ja, es ist wahnsinnig schön, dass wir die Chance kriegen. Und wir werden jetzt in eineinhalb Wochen geht's bei uns los auf Tour. Da wird Memories gecatcht, wie ich gern sage, weil diese Zeit geht so schnell rum, die Konzerte, das geht wirklich so in einem Wimpernschlag, und ich catch immer Memories, und ich schaue, dass die ganz lange bei mir im Brain sind, dass ich sehr oft darauf zurückgreifen kann.
Nice.
Ja, ich find's schön, dass wir da so schön einer Meinung sind alle, und dass wir uns so freuen können über so einen Moment, ne, und das bleibt so spannend. Dann, wenn man nach auch mehreren Jahren in der Band dann noch solche Momente, dann gerade anfängt, solche Momente zu erleben, dann fühlt sich auf einmal so ein viertes Album auf eine gewisse Art und Weise an wie das erste. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ehre. Und ich kann mich nur anschließen, Mo. Ich freue mich total auf die Tour zusammen. Also auch mit Fever. Ich bin total gespannt, wie das mit denen auch wird.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich habe euch ja jetzt auch schon, glaube mindestens dreimal gesehen. Einmal als Support für Royal Republic, einmal mit Shikari in Hamburg im Knus auf dieser Clubtour. das war wild und halt auch beim Full Force natürlich.
Ja, stimmt.
Und also ohne da jetzt hier irgendwie Honig um euren Bart zu schmieren, aber das war jedes Mal wirklich sehr, sehr gut. Auch damals, als ich euch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte bei Royal Republic in Köln. Das heißt, Leute, ne, gebt euch das bitte. Ich meine, das Package ist halt auch fett mit Chicari und mit Fever. Also da kann man sowieso nichts falsch machen.
Ja. Da muss ich wohl sagen, mein erster Eindruck von euch war auch Full Force damals. Und dafür, dass, ich sag jetzt mal, ich glaube, ihr hattet auch selber in unserem Podcast gesagt, dass ihr so ein bisschen, also ob ihr so den Underdog-Status habt bei so einem Metal-Festival im Endeffekt, finde ich, dafür habt ihr aber ganz gut abgerissen. Also ihr habt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so. Das kann man auch.
Ey, vielen Dank.
Danke. Das hat uns voll Spaß gemacht, beim Full Force zu spielen, und wir haben irgendwie wirklich eine super Resonanz bekommen. Und man weiß ja, Full Force ist ja krass, also hart vom Sound her, und vielleicht war das für die Leute gerade dann cool, eine Underdog-Band dann da zu sehen, die halt einfach anders ist. Und wir haben schon wirklich ein cooles Feedback bekommen an dem Tag, muss ich echt sagen. Richtig Spaß gehabt.
Nice. Wir, ganz kurz, wir hatten vor ein paar Jahren auch mal so ein Underdog-Slot bei der Hardcore Help Foundation.
Oh ja!
Fest. Und da waren wir so, ja, der Pop-Rock-Act. Und wir haben halt dann eine Floor-Show gespielt, weil wir können das auch, ne? Und,
ja.
Und ja, wir haben halt unser Zeug von der Bühne geräumt, haben auf dem Boden gespielt und haben auch einige härtere HörerInnen dann auch überzeugen können. Mm. Das habe ich total gut in Erinnerung. Super, super cooler Tag, schönes Festival, coole Bands. Aber ja, wir waren der Underdog, aber das war wirklich cool.
Geiles
Konzert.
Mir hat es auch Bock gemacht, weil wir da ziemlich den Rahmen gesprengt haben. Wir haben einfach unsere ganze Backline vor der PA aufgebaut und diese Bühne, es waren so Stufen irgendwie so hoch.
Das ist so eine Muschel, Bühne. Ne? So eine komische Orchestermuschel. Ja, ich war da schon mal. Das ist lustig.
Ja, und wir haben einfach davor aufgebaut und haben uns gedacht so, ja, fuck it. Und unser Tontechniker, der damals dabei war, Karan, der war ganz jung und hat uns zum ersten Mal, oder es war das erste Wochenende, wo er mal mit uns unterwegs war, war ganz aufgeregt. So, fuck, die bauen jetzt vor der PA auf. Was machen die da und so? Was ist mit denen? So, und dieses Unberechenbare, das finde ich schön, wenn wir uns das immer mal wieder behalten und dann in so einem Sommer auf einem Full Force spielen können und dann aber auch auf irgendeinem Osnabrück Popsalon oder was auch immer, wo wir, ich weiß nicht, es war in dem Jahr hatten wir so weirde Momente, wo wir so verschiedene, so ganz an ganz unterschiedlichen Orten gelandet sind mit unserer Musik, und das ist schön, sowas zu erleben. Ja, dieses Jahr freuen wir uns total auf Rock am Ring, Rock im Park, aufs Highfield. Und aufs Vainstream spielen wir auch, ja.
Genau.
Da seid ihr dann auch wieder in einer ähnlichen Position, ne?
Ja, denke ich auch, ja.
Ja.
Das heißt, Leute, keine Ausreden, also entweder auf den Festivals oder halt gerne auf Tour und mindestens das Album anhören, um jetzt mal die Werbung sehr direkt zu halten. Aber wie auch in dieser Folge natürlich und wie sonst auch gewohnt, binden wir das Ganze dann auch mal mit unserer Spotify-Playlist ab. Und ich hab den Jungs einfach komplett vergessen, den Hinweis zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr könnt gerne ein Zeichen geben, ob ihr schon Songs parat habt. Ansonsten starten wir einfach.
Queen
Mo kann starten, dann bin ich mal so frei und gib dir das Wort.
Alles klar, ich pack zwei Songs auf eure Playlist, und zwar einmal Move to LA von Still Talk, eine Band aus Köln, die ich total gern mag. Die ich total gern mag. Ich kenne die Sängerin Tanja noch aus anderen Zeiten von vor 10, 12 Jahren. Da hat sie in einer Salzburger Pop-Punk-Band gespielt, ist irgendwann nach Köln gezogen, und ich habe das so verfolgt, und irgendwann hat sie die Band Still Talk gegründet, und wahnsinniges Brett. Die haben dieses Jahr oder letztes Jahr letztes Jahr 2023 ihr erstes Debütalbum rausgebracht, namens Sankt Banger, so, und Move to LA ist da auch drauf, Shoutout und liebe Grüße nach Köln. Und mein zweiter Song ist von einer ganz neuen, frischen Band aus Berchtesgaden. Die kennt wahrscheinlich noch niemand, deswegen packe ich die jetzt mal auf die Playlist. Die Band heißt Dwale, wie Tollkirsche, glaube ich. Und der Song heißt Sunshine. Schöner Rock, Punk, Rock, Hardcore, wie auch immer man es sieht, wo man diese Genre hinmünzt. Genau, der Song heißt Sunshine.
Nice, Still Talk übrigens auch beim Mainstream dieses Jahr. Leider auch nicht am selben Tag wie ihr.
Ich habe mir 3 Songs für die Playlist überlegt und zwar würde ich gern den Song, den ich mit Sperling zusammen gemacht habe, draufhauen. Die kleine Angst heißt der Song. Und liebe Grüße an Sperling. Die bringen am selben Tag wie wir auch ihr Album raus. Deswegen dachte ich, hier ein lieber Gruß. Dann eine Band, die sind noch recht frisch aus München. Die heißen Plume. Und der Song, den ich draufhauen würde, heißt Deaf Culture Society.
Okay.
Und dann noch eine weitere Band hier aus der Gegend, die heißen Weight of the World und der Song heißt I Don't Know und die haben letztes Jahr 2023 ein Album rausgebracht, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, das ist fett. Ich glaube, hier habt ihr 3 Newcomer-Acts, die man kennen muss oder kennenlernen sollte und die, glaube ich, stilistisch auch ganz gut in so eine Playlist bei euch reinpassen. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt richtige Underdog-Songs da reinhau und jetzt ganz in eine ganz andere Richtung stilistisch gehe, aber ich denke mir, ich glaube, eure HörerInnen freuen sich vielleicht auch über die frische Brise, die da kommt.
Und auf jeden Fall. Tun sie auf jeden Fall, ja.
Plume und Weight of the World, da kommt die Brise hier gerade aus dem Süden, aus der Stadt hier, in der wir gerade sind.
Sehr schön. Geil. Lynn?
Ja, ich habe auch 3. Es ist ja sehr viel rausgekommen über die anderthalb Monate, wo wir nicht da waren quasi. Und ich fange an mit Bill Murray, Johnny Frank. Immer noch mein absolutes Lieblingsprojekt. Hat, genau diese anderthalb Monate lang einen Song geteasert, der auch nur 2 Minuten geht. Aber den hat er so lange durch den Social-Media-Kakao gezogen, dass ich ihn zumindest nicht entfliehen konnte. Und dann kam er raus und er ist wirklich sehr gut, nur ein bisschen kurz. Das ist immer so, ist leider so. Der heißt Better Hell in Klammern Thick Boy. Gefällt mir einfach sehr gut, die Mischung wie immer. Dann bin ich jetzt vor kurzem nochmal über einen Live-Mitschnitt von einem Thornhill-Konzert in Australien drüber gestoßen. Von Moshcam heißt der Kanal. Da haben die unter anderem auch ihren alten Song Where We Go When We Die gespielt. Sehr gute Band aus Australien. Also Thornhill, absolutes Brett und ich mag deren Stil. Ich find's cool, wo die jetzt hingehen. So einen leichten Muse-Anteil, bisschen proggy, aber auch immer noch gut hörbar und nicht zu verkopft. Und dann als letztes, irgendwie ist dann über die Jahre mir das dann doch irgendwie die Band Health irgendwie ans Herz gewachsen. Ich habe das Album Red Wars ganz viel gehört. Hab dann da reingefunden. Bei Sleep Token haben sie mich noch ein bisschen irritiert, aber auch jetzt, weil ich einfach nicht darauf vorbereitet war. Mittlerweile catcht mich das aber sehr und deswegen nehme ich von dem Album Red Wars den Song Children of Sorrow. Genau.
Nice. Ich nehme auch aus der Kategorie, warum seid ihr eigentlich immer noch so klein, obwohl ihr so großartig seid, Crime in Stereo mit dem Song Superyacht Echo Park von der Platte, die letztes Jahr rauskam. Irgendwas zwischen Post-Hardcore und Alternative, was auf so krassen Hardcore-Festivals spielt, aber eigentlich gar nicht mehr so hart ist, aber trotzdem mega geil ist. Dann Bob Villain, Hunger Games, so UK Grime, Punk, was auch immer, super cool. Also haben wir ja auch schon zusammen, glaube ich, live gesehen beim Force. Wer irgendwie auf so Crossover, Rap, Core, was auch immer steht, sozialkritisch, bitte auch reinhören. Und ein Klassiker, auf die freue ich mich auch, die endlich mal dieses Jahr live zu sehen, Alkaline Trio, kommen auch mit einer neuen Platte. Versions of You geht mir aktuell einfach so gar nicht aus dem Kopf. Sehr schön, morbide, irgendwie, es klingt sehr düster und es ist irgendwie sehr schön, freue mich auf die Platte. Ich habe es schon reinhören dürfen und es ist sehr gut.
Und darauf bin ich auch sehr gespannt, auf die neue Alkaline Trio. Bin ich sehr gespannt mit 9 Schlagzeuger.
Mhm, genau.
Ja. Und hat er vielleicht was mitgenommen aus seiner Zeit bei Blink? Kann ja auch sein.
Matt Skiba?
Ja.
Ah ja, okay, ich dachte gerade, du meinst Atom Willer, der auch bei Angels in the Airwaves war.
Ja, gut. Nee, Matt Skiba, ja.
Ja, ich freue mich drauf, ja.
Bin auch gespannt.
Ja, und das war's, Leute. Vielen, vielen Dank, Mo und Mario, dass ihr uns eure Zeit, geschenkt habt.
Geschenkt, ja.
Alles Gute euch für die Tour natürlich, für die Platte. Und vielleicht sehen wir uns ja ein drittes Mal. Alle guten Dringe sind ja 3, jetzt haben wir ja schon 2 hinter uns. bleibt gesund und habt auf jeden Fall viel Spaß bei all dem, was jetzt kommt.
Dankeschön, danke für eure Zeit und dass ihr euch da reinfuchst. An alle HörerInnen, die unsere Platte auschecken, vielen Dank dafür. Ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen, auf unsere Tour zu kommen. Kommt uns sehr gerne besuchen. Wir würden uns freuen, euch in echt wiederzusehen. Also ja, es ist echt immer cool bei euch. Also wirklich, danke für die Einladung.
Ey, vielen Dank, Leute. Es war ein sehr schönes, entspanntes Gespräch mit euch. Danke.
Das freut mich. Das freut uns.
Ne, Leute, bis zum nächsten Mal. Immer hier gute Bewertungen überall abgeben, wo ihr das könnt. Das hilft uns weiter. Ihr kennt das Spiel.
Ja, genau.
Instagram, MoreCop Podcast an sich auch immer abchecken. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao. Peace.